Unikat.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock.
Es ist tatsächlich soweit. 100 Folgen Unibet Hockey O'Clock und es passt irgendwie einfach, dass du mir gegenüber sitzt, Phil, denn du weißt, die Unibet-Statistik, sie lügt nicht. Niemand war so häufig zu Gast bei Unibet Hockey O'Clock wie du und ich habe mir heute die Mühe gemacht, mal zusammenzuzählen, wie lange du insgesamt als Interviewpartner zur Verfügung gestanden bist. 15 Stunden und 49 Minuten hat dieser Mann schon mit mir über Eishockey geplaudert und das war nur das, was wir aufgenommen haben. Stellt euch mal vor, mit mir 16 Stunden reden zu müssen. Also es ist ein positiv Verrückter, das wissen wir alle. Aber erstmal schön, dass du da bist. Freue mich immer, mit dir über Eishockey zu plaudern. Lerne jedes Mal was dazu und dementsprechend nur richtig und wichtig, dass du beim 100er mit dabei bist.
Zuerst einmal danke, dass ich wieder zu Gast sein darf bei dir und schön, dass du da bist, weil mehr oder weniger ist das mein Zweitwohnsitz. Und schön, dass du den Weg nach Linz gefunden hast und dass wir das da machen können. Und ja, trotzdem, dass wir schon so viel miteinander gequatscht haben, so viele Stunden, bin ich immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn wir über Eishockey quatschen, aber ich freue mich drauf.
Ich versuche das ja einigermaßen kurzweilig zu halten. Jetzt muss ich dazu sagen, der kürzeste Auftritt von Phil Lukas, auch das der Unibet-Statistik natürlich zu entnehmen, lag bei 35 Minuten. Also das ist jetzt mal die Untergrenze. Ja. Es wird dann auch mal Abend füllen, aber das ist das Wunderbare an so einem Open-Ended-Talk, dass man dann tatsächlich auch in die Tiefe gehen kann. Und gerade wenn man so in die Runde blickt und wir zeichnen für alle Hörerinnen und Hörer zu Hause das Gespräch an einem Samstagabend auf, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer so viele andere Entertainment-Möglichkeiten hätten und sich dann Eishockey-Talk zu Gemüte führen. In Linz, in einer der Eishockey-Städte Österreichs, wo, wenn man so ein klein wenig sich umhört, ein neues Feuer entfacht worden ist und wieder was entsteht, am Weg vielleicht zurück zu alter Größe. Wie hast du die letzten Wochen und Monate wahrgenommen, was das Drumherum anbelangt? Hast du überhaupt Zeit dafür gehabt?
Na, jetzt im Detail nicht Zeit dafür gehabt, aber natürlich bekommt man das mit, dass Leute wieder den Weg in die Eishalle finden und natürlich ist das erfreulich für uns. Ja. Ich habe es von Anfang an gesagt, wir tragen die Verantwortung dafür, wie wir uns sportlich präsentieren und auch als Organisation nach außen präsentieren und ich denke, dass hier vor einigen Monaten was losgetreten wurde, was in eine gute Richtung geht und wir versuchen, glaube ich, alle miteinander in der Organisation am selben Strang zu ziehen. Um wieder positive Vibes, sage ich einmal, zu erzeugen hier in Linz. Und auf sportlicher Ebene kann man jetzt einmal einen guten Start, sage ich mal, festhalten. Mehr war es nicht und hoffentlich dieses Feuer, diese Flamme, die jetzt entstanden ist, die gilt es jetzt eben am Leben zu erhalten beziehungsweise weiter auszubauen und das ist die Challenge.
Ich möchte mit dir in diesem Talk eigentlich zwei Aspekte ansprechen. Einerseits das, was spielerisch innerhalb der Saison passiert ist und andererseits auch, wie man sich auf ein Head-Coaching-Amt in Wahrheit vorbereitet. Und gerade wenn wir zurückkommen zu dem ersten Teil, auch ein klein wenig darüber sprechen, wie die Saison sportlich losgegangen ist und wie sie vielleicht jetzt die vergangenen paar Spiele weitergegangen ist. Super Start, aber in den ersten 11 Spielen nur 3 Niederlagen, genauso viele wie in den letzten 5 Spielen. Stottert der Linzer Motor ein klein wenig?
Es könnte den Anschein haben, sagen wir es einmal so, aber nein, glaube ich nicht. Ich denke, es ist, ich nenne es ein bisschen November Fever im Moment. Es gibt Phasen in einer Meisterschaft, durch die geht jede Mannschaft durch, aber die Challenge ist jetzt einfach, aus diesem wieder herauszukommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns in einem Loch befinden. Ich denke, nach der Pause haben wir ein gutes Spiel gegen Schicke Schwerbe gemacht, wo wir 5 Minuten vor Schluss das Siegestor kassieren haben müssen. Dann haben wir in Villach eine knappe Niederlage einstecken müssen, wo wir genug Chancen auch hatten, das Spiel zu gewinnen. Und gestern war ein hart umkämpftes Spiel, wo es für mich den Eindruck gemacht hat, dass wir gegen eine sehr starke Laibacher Mannschaft, die bei uns sehr aktiv war und sehr aggressiv war, fast 2 Punkte ein bisschen sage ich mal, auf wienerisch gefladert haben. Aber es soll so sein. Wir hätten auch Chancen gehabt, gegen Schäckisch Schwerbar zu gewinnen, auch in Villach zu gewinnen. Dem war nicht so. Und jetzt haben wir gestern 2 Punkte holen können. Ich glaube, für uns als Mannschaft und für uns als Organisation war es wichtig, wieder zu punkten. Und morgen wartet der amtierende Meister. Also wir befinden uns nicht in einem Loch und wir müssen einen Weg finden, uns weiter gegenseitig zu fordern und zu pushen, um keine Zufriedenheit hier einsetteln zu lassen, weil das wäre der falsche Weg.
Und jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey Clock natürlich, dass ein Eishockey-Team erstellen ein unfassbar aufwendiger Prozess ist, dass die Entwicklung über eine Saison ein Prozess ist, dass es so viele Ups und Downs geben kann. Und über ein paar müssen wir natürlich auch sprechen. Nachdem er gestern leider auf der Tribüne gesessen ist und nicht auf dem Eis gestanden ist, die Saison, also die Verletzung, die so schlimm ist, dass sie bei Gerd Kragel das Saisonende herbeigeführt hat, und ist ja doch ein auch heimischer Building Block in deinem System gewesen, als du die Nachricht gehört hast oder sie dich erreicht hat, Kragel out for the year. Wie ist es dir da gegangen?
Puh, das war ein tough one. Erst einmal, weil der Gertl ein sehr, sehr wichtiger Baustein in unserem Kollektiv ist. Das muss ich jetzt einmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Aber in erster Linie hat es mir leid getan für ihn. Er hat so viel investiert in der Offseason und er war wirklich in allen Belangen, in unserer Spielweise, in seinem Approach von Tag zu Tag, wie er an seine Arbeit geht, ein Vorzeigeathlet für uns und wirklich ein Gesicht der Organisation, mehr oder weniger. Und wenn man weiß und das spürt und das an täglicher Ebene sieht, wie viel ein Athlet da reinsteckt und dann eigentlich mit einem guten Defensive Play sogar noch mit einem gewonnenen Zweikampf sich dann auch noch so wehtut und dann noch dazu die Neuigkeiten bekommt, dass seine Saison vorüber ist, dann tut's mir natürlich in erster Instanz für ihn am meisten leid.
Ja. Noch dazu, du kennst dieses Gefühl, ja, dass das Knie auf einmal in eine Richtung absteht, in die es nicht abstehen sollte, weil es halt genau im falschen Moment auslassen hat. Gerade im Wissen, dass du auch so einen langen Rehab-Prozess durchmachen musstest und auch immer wieder an Limits dort gestoßen bist. Wie bist du in erster Instanz mit Gerd Kragel umgegangen? Wie versuchst du da bis zum gewissen Grad ihm auch Hilfestellungen zu leisten?
Ja, du hast das angesprochen, ich habe das eine oder andere erlebt in meiner aktiven Karriere und somit diese Erfahrungen lasse ich natürlich schon einfließen in meine Art und Weise, wie ich coachen will. Und somit habe ich natürlich eine gewisse Empathie in so einer Situation, aber ich kann nicht genug gute Dinge sagen über Gerd Kragel als Athlet, aber auch als Mensch, wie er mit der Situation sofort umgegangen ist. Es ist an Reife und wie soll ich sagen, an Erwachsenheit. Das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber ich glaube, jeder jetzt da schon weiß, was ich meine, nicht zu übertreffen. Und es gibt keinen Tag, wo er nicht bei uns in der Kabine ist und schon wieder nach vorne schaut und nicht zurückblickt, was ihm nicht alles Schlimmes jetzt passiert ist. Also ich betone es noch einmal, in so vielen Belangen ein wichtiger Baustein unserer Organisation.
Na, wenn es wie ein Schritt zurück aussieht, persönlich für ihn, auch von Verletzungen kann man stärker zurückkommen und gerade wer ihn kennt, weiß, dass er auch jetzt schon fanatisch am Comeback arbeitet. Das ist eines der wenigen Downs der bisherigen Linzer Saison. Ein Highlight, auch was die Spielerentwicklung anbelangt, ist das Scoring von Stefan Gaffal, das einem natürlich sofort ins Auge springt. Er hat jetzt schon nach gerade mal 21 absolvierten Partien laut Unibet-Statistik seinen Liga-Höchstwert übertroffen und wird dann nur noch einen weiter drauflegen. Und natürlich kann man jetzt sagen, gut, er ist in der Scoring-Line mit Michael Hager und mit Brian Lebler. Da müsste der Pfanner auch nur den Schläger hinhalten und hätte schon irgendwie einen Assist-Punkt. Aber in eine Line reinkommen und dann auch funktionieren, das ist das Beeindruckende. Und den Platz hat er sich offenbar verdient. Aus dem Platz macht er auch das meiste. War das diese, ich nenne es jetzt mal Scoring-Explosion, etwas, wo du im Gefühl hattest, das könnte passieren?
Logischerweise ist alles nur abhängig von exzellentem Coaching.
Oder? Ja, natürlich, ja. Das ist ganz klar.
Nein, Spaß beiseite. Natürlich macht man sich in der Offseason Gedanken, wie könnte ein Line-Up aussehen. und wo möchte man gewisse österreichische Spieler positionieren? Wie muss man das österreichische Gerüst mit Importspielern auskleiden? Was müssen die für ein Anforderungsprofil mitbringen, um ein funktionierendes Kollektiv zusammenzubringen? Und für uns war klar, dass wir Stefan da die Möglichkeit geben, mit zwei guten Spielern zu spielen. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten. Nicht nur in der Offensive, obwohl das natürlich in seinen Stats aufscheint, aber insgesamt als Eishockeyspieler. Und uns war, wir waren uns da auch sehr einig, dass wir da sehr geduldig auch sein wollen und ihm die Möglichkeit geben wollen und nicht nur für 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, sondern einfach ihm auch die Möglichkeit geben wollen, dort reinzuwachsen und sich zu entwickeln. Und auch wenn manche Spiele besser sind als andere Spiele, dass er diese Position nicht selbstverständlich nimmt, sondern er sehr wohl aber auch weiß, dass wir an ihn glauben in dieser Position. Und das ist ihm ein schmaler Grat, einem Athleten auch das Gefühl zu geben, hey, wir wollen dich dort sehen, aber auf der anderen Seite, wir brauchen was von dir. Ja? Und so ist es ein ständiges Kommunizieren auch mit ihm. Meine Ansprüche persönlich sind sehr hoch an ihn, weil ich davon überzeugt bin, dass er Großes ist imstande zu leisten, und somit haben wir da eine fordernde Kommunikationsebene.
Und ich formuliere es jetzt mal auch aus neutraler Berichterstatter-Sicht, gerade so Leute wie Stefan Gafferl oder auch Andreas Christler, der vor ein paar Wochen bei Unibet Hockey O'Clock zu Gast war, die in den letzten 2 Jahren, wo es vielleicht aus Linzer Sicht nicht ganz so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen, dann trotzdem diejenigen waren, die immer zu Interviews gekommen sind, die immer Rede und Antwort gestanden haben, die auch zwei extrem smarte Spieler sind. Für so einen freut es einen doch auch aus neutraler Sicht, dass es auch sportlich wieder bergauf geht. Und gerade die österreichische Komponente ist hier eine extrem spannende, weil österreichischer Headcoach und auf einmal dockt ein Martin Schumnig an. Verlängern viele Österreicher auch hier ihre Verträge, kommen Österreicher auch daher und teilweise auch zu den Steel Wings, weil sie möchte ich jetzt noch nicht als Österreicher Magnet labeln, aber kriegst du schon mit, dass du mit deinem Hintergrund und deiner Spielphilosophie und natürlich auch dem Forcieren heimischer Kräfte mehr Begehrlichkeiten wächst bei Spielern, die anderswo vielleicht in zu Unrecht vierten Linien versauern?
Ja, du kennst.
Du darfst jetzt Werbung für die Black Wings machen, ne? Das ist gratis.
Ich bleibe einmal beim Punkt, bevor wir Werbung machen. Aber du kennst natürlich jetzt nur die Zugänge und die Zusagen, aber du kennst nicht die Absagen, die wir bekommen haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich ein Österreicher Magnet, ob ich mich so bezeichnen würde, aber natürlich aufgrund meiner Tätigkeit auch im U20-Nationalteam über die Jahre hinweg und dann auch im A-Nationalteam habe ich natürlich einen Überblick, was hinten nachkommt und was interessant sein könnte für uns. Und ich erwähne es immer wieder, ja, wir sind in einem resultatorientierten Business jetzt. Ich bin in dieser Schiene drinnen, aber man muss einen Mittelweg finden zwischen Entwicklung und Erfolg. Und das ist mein großes Ziel. Ich war davon überzeugt, wie ich die Tätigkeit angenommen habe, dass wir gute österreichische Spieler haben, die auch das Recht haben sollten, ihren Beruf auszuüben. Und aus denen gilt es einfach, das Beste auch rauszuholen und dieses Gerüst auszukleiden mit den notwendigen Imports. Und hier muss irgendwann einmal, hier muss man irgendwann einmal Stopp sagen. Wir haben genug österreichische Spieler an Bord, die eine gewisse Qualität haben, und die gilt es aus denen herauszuholen und nicht den Kader zu überfüllen und dann einen unzufriedenen Spieler nach dem anderen zu haben, nur damit wir mehr Imports verpflichten können. Das ist einfach meine Philosophie, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich fürs Nationalteam selbst lang gespielt habe und auch die Wichtigkeit kenne und auch dort jetzt als Coach gearbeitet habe.
Und wir werden auch im zweiten Teil dann von Robert Lukas, dem Nachwuchsleiter von den Steinbach Black Wings Linz, und auch Markus Peintner, dem Nachwuchsleiter U15 und runter beim KAC, interessante Aspekte, ich nenne es mal, von der Basis hören, die ja dann auch wieder dorthin führt, wo du dann fischt. Und weil du auch das Grundgerüst angesprochen hast, das gebaut werden muss, oder du hast schön die Tafel mit den Spielern, die natürlich schon da sind und mit denen man plant. Wie gehst du oder wie bist du an das Lückenfüllen rangegangen? Was sind Profile gewesen, nach denen du gesucht hast? Wie viele verschiedene Profile entwirft man da auch?
Du meinst die Importspieler jetzt, oder?
Generell.
Ja, also generell. Ja, es war ja, so viel Zeit war ja nicht, dadurch, dass ich bei der A-Weltmeisterschaft dann noch im Staff war und wenn ich zurückgekommen bin, bin ich dann relativ schnell ins Karussell reingestiegen. Aber es war ja ein bestehendes Gerüst hier. Leute waren noch unter Vertrag und somit ist ja, war ja ein bestehendes Gerüst. Was gar nicht vorhanden war, waren Importspieler. Und somit habe ich mich mit meinem Staff, mit Max Hütsch und Jürgen Benker in erster Linie mal und nachher haben wir die Edition von Rick Nasham auch dazu bekommen, der uns dann in Sachen Recruiting auch geholfen hat. Aber haben wir uns einmal zusammengesprochen, wie könnte ein mögliches Lineup aussehen? Und ich habe es vorher angesprochen, das war nicht wenig Arbeit. Ja, das war nicht wenig an Telefonieren und natürlich Videos anschauen und so weiter, um auch sicherzugehen, dass wir das Anforderungsprofil für diese notwendigen Positionen, vor allem in Sachen Imports, erfüllen, ja, und auch irgendwo im Budget bleiben, nicht irgendwo, sondern im Budget drinnen bleiben. Und das ist keine leichte Aufgabe. Ja, es hat auch sehr, sehr lange gedauert, das muss man schon sagen.
Und das sind die vielen Levels, auch der Kaderkonstruktion, wo du vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch Einblicke geben kannst, weil man das so selten sieht. Du entwirfst dein Positionsraster und weißt genau, wo die Löcher sind. Und jetzt hat Mitch O'Keefe an dieser Stelle vor ein paar Wochen schon angesprochen, wie shallow, also wie seicht der Importmarkt aktuell ist und dass es de facto keine große Fische mehr in dem Teich gibt. Gerade du als extra für dich als Fischer, der diesen Vergleich daher gebracht. Ab wann beginnt man Abstriche zu machen? Keine Ahnung, einfach keine Rechtsschützen auf der Verteidigerposition mehr, da stellen wir halt trotzdem einen Lefty hin oder so. Sind das konkrete Sachen, die man dann irgendwann machen muss oder nimmt man dann von der Qualität her jemand, der vielleicht ein bisschen drunter ist, aber auf dieser Position eben besser funktionieren könnte? Also was sind die konkreten Abstriche, ja, die man irgendwann ist bereit zu machen? Das ist
eine super Frage, Martin. Wirklich, aber bis jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich recht stur. Ich weigere mich, etwas zu verpflichten am Importsektor, wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass es uns weiterhilft und klar besser macht. Und deswegen spielen wir auch in der Verteidigung über eine längere Phase mit einem verpflichteten Import, mit Logan Rowe, und haben dann Marc-André Dorion aufgrund von Verletzungen von den Steelwings nach oben geholt. Ja. Und der uns in dieser Phase sehr, sehr weitergeholfen hat. Jetzt ist Dane Todd wieder zurück und Marc-André Dorion ist wieder zurück bei den Steelwings. Und dafür bekommt Patrick Söllinger mit 18 Jahren seine Spielzeit in der Eishockey League. Das ist das, was ich meine, einen Mittelweg zu finden zwischen Erfolg und Entwicklung. Und ich denke, man muss den Jungs, es sind drei Säulen, auf denen ich das aufbaue. Und nachher gehe ich auf deine Frage ein. Wir müssen sie physisch auf ein Level bringen, dass sie performen können. Und dann müssen wir ihnen die Spielweise erklären und dann unsere Spielweise erfordert gewisse individuelle Skills und die gilt es dann auszubauen. Und es hört sich jetzt ganz einfach an, aber das Ganze ist einfach ein Prozess. Und Jungs wie Patrick Söllinger oder auch Lorenz Lindner, der ein Leihspieler vom KC ist, wo wir sehr froh sind, dass wir ihn haben, bekommen jetzt Spielminuten in der Eishockey League. Und Spielminuten, die Gold wert sind für beide. Und die werden uns beide wahrscheinlich vertreten bei der U20-WM. Und auf das sind wir auch dann sehr, sehr, sehr stolz. Also noch einmal zurück zu deiner Frage. Bis jetzt habe ich noch nicht eingelenkt. Wir hatten auch einen Jakub Kubisch hier, der auf Tryout-Basis da war. Ich war nicht davon überzeugt, so offen und ehrlich habe ich auch mit ihm kommuniziert, dass er uns auf dieser Position weiterhelfen wird, so wie ich mir das vorstelle. Und deswegen hat man den Vertrag nicht verlängert und ist auch das Risiko eingegangen, dass man mit einem Import weniger spielt. Und mit der Verletzung von Gerd Kragel ist man natürlich bis zu einem gewissen Grad natürlich jetzt unter Zugzwang. Aber auch hier möchte man natürlich nicht irgendwo zu früh einlenken und sich für ein Mittelmaß zufrieden geben, wenn das einen Sinn macht.
Das tut es definitiv. Ich glaube, die Zeiten sind noch nicht so lange her, dass diverse Organisationen von Elite Prospects weggescoutet haben, sich gedacht haben, puh, der hat in der East Coast Hockey League aber super performt und einen Monat später hat er schon wieder das Retourticket nach Nordamerika gehabt. Deswegen diese Knee-Jerk-Reactions, sehr schön, dass das unter dir so nicht passiert, aber man darf gespannt sein, was personell noch passiert, sofern der Kader nicht noch dünner wird, was in einer langen Saison mit der bevorstehenden intensiven auch Weihnachtsphase gut und gerne natürlich passieren kann. Jetzt ist es das eine, die Spieler zu akquirieren, du hast es schon angesprochen, das andere, sie dann auch dazu zu bekommen, das umzusetzen, was du ihnen lehrst. Und ich muss ein klein wenig ausholen, noch weiter als ohnehin schon. Als Puls 24 sich die Eishockey-Rechte der Eishockey League oder die Übertragungsrechte der Eishockey League gesichert hat, gab es natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Eishockeysport vorher noch nicht ganz so viel anfangen konnten. Und da war es mir persönlich ein Anliegen, ihnen das Spiel vom für mich besten Spielerklärer Österreichs erklären zu lassen. Zack, Phil Lukas setzt sich in den Zug und hält via zweitägigem Seminar Vorträge vor der Redaktion, denen ist dann irgendwann nur der Mund offen gestanden. Einerseits, weil, boah, ist das beeindruckend, boah, ist das gut. Andererseits, dann es richtig sehen können, wie beim Nachdenken alles krattert hat. Er ist damit begriffen um die Ecke gebogen wie Puck Deposit. Das musst du nachher dann natürlich noch erklären. Da hat man schon gemerkt, das ist ein veritabler Fachmann für Taktik und Spielkonzepte. Und natürlich kannst du ein Konzept haben. Ich glaube, Mike Tyson hat gesagt, everybody's got a plan until you get hit in the mouth. So auf die Art, Konzept ist gut, das muss dann aber auch entsprechend umgesetzt werden. Und jetzt am Ende der minutenlangen Fragestellung, wie kommt es zu diesem Konzept, wie erstellt man sowas? Ist das etwas, wo man über Nacht zu dem Ganzen kommt oder nimmt man sich da aus verschiedenen Systemen etwas und baut sich dann sein eigenes System für Lukas zusammen?
Ich glaube, wir brauchen jetzt Eishockey nicht zu verkomplizieren. Es ist dann am Ende des Tages trotzdem irgendwo ein simples Spiel, in dem man eine gewisse Spielweise an den Tag legen will, wovon man als Coach überzeugt ist, dass die Mannschaft so effektiv wie möglich ist. Und über das muss man sich schon Gedanken machen. Ich glaube, der Schlüssel in dem Ganzen liegt mehr darin, wie vermittelt man es der eigenen Mannschaft. Wo sind die wirklichen Keypoints und warum wollen wir die Dinge so umsetzen? Und da muss man schon eine genaue Vorstellung haben, das traue ich mich behaupten, dass ich das habe. Ich muss auch die Antworten haben auf die Frage, warum machen wir es so? Und warum machen wir in der Situation genau die Dinge so? Und das ist, was, glaube ich, was wichtig ist. Also in der Vermittlung liegt der Schlüssel, nicht so viel im System selber. Es gibt vielleicht in der neutralen Zone gibt es das, im Control, Forecheck gibt es das, gibt es mehrere Variationen, aber am Ende des Tages, glaube ich, gibt es hier keine großen Geheimnisse mehr. Jeder macht seinen Pre-Scout und versucht sich auf den Gegner vorzubereiten und zu adaptieren. Und das ist ein riesen Lernprozess für mich auch, so ehrlich bin ich. Für mich ist jeder Tag ein Lernprozess. Aber wichtig ist, dass ich eine Vorstellung habe, wie sich die Mannschaft präsentieren soll. Und das hat oftmals nichts mit Taktik zu tun, sondern die Worte, die ich in den Mund nehme, du kennst das, das ist Energie und Intensität und das ist Bereitschaft, alles zu geben. Und so will ich in erster Linie, das ist das Fundament, auf dem sich alles andere aufbaut und nicht umgekehrt.
Nach der Spielerkarriere warst du Strength and Conditioning Coach für die Black Wings. Du warst Assistant Coach beim U20-Nationalteam und beim Herren-Nationalteam. Jetzt bist du das erste Mal Head Coach. Und Manuel Geier hat vor ein paar Wochen bei der großen Karriererückschau der Geier-Brüder was sehr Spannendes gesagt. Er hat gesagt, Head Coaching ist 80% People Management. Und du aber mit deinen vielen Facetten und Hintergründen, wo man denken kann, natürlich wird dir Strength and Conditioning bis zu einem gewissen Grad auch am Herz liegen. Natürlich möchtest du auch taktisch auf den Gegner perfekt vorbereitet sein. Wie sieht deine Arbeitsteilung oder deine Aufteilung aktuell im Job aus? Was ist People Management? Was ist Taktik? Was ist Strength and Conditioning? Und wie viel bleibt überhaupt noch für den Rest namens Privatleben?
Ja, das ist schon eine Challenge, das muss man schon sagen. Du hast übrigens den Steel Wings Head Coach vergessen, muss ich natürlich hinzufügen. Aber das war meine erste Erfahrung als Head Coach, deswegen wollte ich das mit einbringen. Und, aber es stimmt schon. Ja, es ist relativ viel an der Tagesordnung. Und man muss auch da, glaube ich, Schwerpunkte setzen. Aber natürlich stehe ich nicht alleine da, sondern ich habe meinen Staff, den ich erwähnt habe, mit Jürgen Benker und mit Marc Sütsch. Und wir haben da jetzt mittlerweile schon eine Absprache, dass wir Aufgaben natürlich uns teilen. damit nicht alles bei mir hängen bleibt. Und das funktioniert, denke ich, ganz gut, auch mit Präsentationen. Es ist auch wichtig, dass die Athleten nicht immer meine Stimme hören, sondern einmal eine andere Stimme, einen anderen Input haben. Und so versuchen wir da eine Rotation reinzubringen. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge, aber manchen Tagen ist es mehr People Management und an manchen Tagen ist es mehr, du nennst das Taktik, aber X's and O's. Und an manchen Tagen ist es einfach nur Schmäffchen. Und je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden, heute war extrem viel People Management, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich glaube, das adaptiert man je nachdem, wo man sieht, wo befindet sich ein Athlet. Und ich glaube, wir haben es vorher kurz angesprochen, ich habe selber lang genug gespielt. Oftmals sagen die Augen eines Athleten 1000 Worte und hier gibt es etwas nicht zu missinterpretieren, sondern vielleicht mit der richtigen Fragestellung zu erörtern, wo befindet sich der Athlet, bevor man davon ausgeht, dass man mit seiner Schlussfolgerung sowieso richtig liegt, weil oftmals ist dem nicht so. Athleten werden oft missverstanden, ich bin auch oft missverstanden worden und so versuche ich eine offene Kommunikation zu finden mit den Athleten. Weil schlussendlich bin ich als Hilfetool hier für die Athleten, damit sie ihr maximales Potenzial abrufen können.
Wie sehr zehrst du da auch von deiner aktiven Erfahrung, von deinem bis zum gewissen Grad auch Legendenstatus, hängst du jetzt doch wieder unter der Hallendecke. Wenn man sich das vor Augen führt, was alles passieren kann und durch wie viele Tränentäler man geht und wie viele Höhen man irgendwie mitnimmt, wie viele Spiele man absolviert, wie kurz teilweise auch die Zeiten für den Turnaround sind, wo du irgendwie über Trainingssteuerung nachdenken musst, dem solltest du jetzt aber mal nachfragen, wie es dem kranken Hundal daheim geht und dergleichen. Wie sehr rattert der Kopf eines Headcoaches?
Ja, hast du gestern gesehen nach dem Spiel?
Also, kommt nicht von ganz ungefähr die Frage, gebe ich zu.
Also ganz tief entspannt ist man dann, man muss das lernen. Und wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, das ist ein Lernprozess für mich auch, hier nicht immer alles oder zu viel zu tun, sondern hier viel klarer gleich einmal und zeiteffizienter zu arbeiten. Time Management ist, glaube ich, das Allerwichtigste in dem Ganzen. Zu delegieren und auch die eigene Zeit so effizient wie möglich einteilen zu können, damit eben auch Zeit für was anderes bleibt als Eishockey. Vor allem, damit dieses People-Management oder das Coaching, die Kommunikation mit den individuellen Athleten oder mit der Mannschaft nicht auf der Strecke bleibt, weil das oftmals das Allerwichtigste ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit den Jungs sprechen und die Kommunikation suchen, ihnen Feedback geben, Feedback einfordern von ihnen. Und da sind wir sehr bemüht. Natürlich ist es genauso wie alles andere, du hast Strength and Conditioning in den Mund genommen. Ich kann nicht überall sein. Ich kann nicht im Kraftraum oben sein, ich kann nicht am Eis sein, ich kann nicht oben coachen im Kraftraum, ich kann nicht am Eis coachen. Irgendwann einmal, jetzt, wenn das der Fall ist, dann können sie, glaube ich, ja, jetzt Mitte November hätten sie die Nasen voll von mir. Und das wollen wir nicht, dass das so ist, sondern das Ganze muss irgendwo fresh bleiben. Und ja, das ist eine Herausforderung, ein Lernprozess für mich, wie ich es schon angesprochen habe.
Um fresh zu bleiben, um auch deine Worte zu verwenden, ist es ja nicht ganz unwichtig, auch tatsächlich runterzukommen. Gibt's, also ich hoffe, es gibt solche Momente. Wie oft gibt es sie und was sind so Dinge, wo du auch mal mit dem Kopf weg von dem kommst, was uns allen natürlich die Welt bedeutet?
Ja, im Moment ist recht wenig, muss ich sagen. Aber ich habe einen Vierbeiner und ich gehe gern spazieren und das ist mein Spazierpartner. Und es ist ein bisschen so, weil das ist eine Hündin, sie ist 9 Monate und ich bin voller Fan vom Hundetraining und das ist ein bisschen meine Ablenkung. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass mich das Hundetraining sehr viel gelehrt hat fürs Coaching. Ich bin fest davon überzeugt, nicht, dass ihr jetzt glaubt, Menschen sind wie Hunde und umgekehrt, das glaube ich nicht.
Jetzt weißt du, was es heißt, wenn jemand bissig spielt, ja? Okay, verstehe.
Nein, hat mit dem nicht so viel zu tun, aber wenn ich kurz darauf eingehen darf, ich glaube, was mir das Hundetraining gelehrt hat, ist, dass es so wichtig ist, zur richtigen Zeit zu korrigieren und zur richtigen Zeit zu belohnen. Und das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Ganzen. Und das ist echt spannend, wenn man da ein bisschen einen Einblick bekommt. Sorry, jetzt bin ich nur eine Spur weirder geworden gerade.
Ich finde das großartig.
Und ja, das, trotzdem denke ich, ist es wichtig, unseren Athleten zu vermitteln, wann es nicht okay ist. Und hier ist die Grenze von unserem Framework. Und na, so wollen wir es nicht haben. Und in dem Moment, wo sie es richtig machen, muss man sofort vermitteln, genauso wollen wir es und das war gut. Und das heißt nicht, dass man mit Gucci so arbeitet.
Ich wollte mir gerade sagen, das nächste Mal, wenn Brian Lebler ein Tor schießt und ein Leckerli zugeworfen kriegt, weiß er, bitte nochmal so.
Na, so ganz ist es nicht, aber...
Nein, ich finde das extrem cool und das ehrt dich auch, dass du... Und das machen ja auch gute Coaches, dass sie über den Tellerrand hinausblicken und sich von ganz woanders Inputs holen und in diesem Fall auch die besten Headcoaches bedienen sich genau solcher Sachen und weil der österreichische Headcoach ja jahrelang vom Aussterben bedrohte Art war und jetzt langsam aber sicher wieder mit dir an vorderster Front eine Speerspitze ausbildet. Marco Peewall, der in Kitzbühel Achtungserfolge einfährt, kann man schon auch so sagen, die U20, die erfolgreiche U20-Mannschaft der vergangenen Jahre, die jetzt im Trainersektor Erfolge feiert, der Unterbau mit Markus Beintner, Robert Lukas, von dem wir später hören werden, verdiente Spieler, die ihre Erfahrungen in der nächsten Generation weitergeben, Daniel Welser, auch Manuel Latusa, all diese großen Spieler vergangener Tage, die helfen, Eishockey-Nachwuchs heranzuziehen. Und trotzdem bist du aktuell das Aushängeschild dieser österreichischen Coaches. Hast du das Gefühl, in der Auslage zu stehen, das Gefühl, dass aktuell sehr viele Augen auf dir liegen, um zu sehen, funktioniert dieser österreichische Headcoach oder ist dir das wurscht?
Also du kennst meine Aktivitäten auf sozialen Medien. Und
intensiv?
Ja, höchst intensiv, nämlich gar nicht, aber... Für das habe ich wirklich überhaupt keine Zeit, mir Gedanken zu machen über das, dass ich in der Auslage stehe. Ich habe den vollsten Fokus auf das, dass ich meinen Job, aber meine Aufgabe hier als Head Coach so gut wie möglich erfülle. Und ich habe es vorher angesprochen, ich bin ein Hilfetool für unsere Athleten. Am Ende des Tages ist das große Ziel, dass wir ein funktionierendes Kollektiv schaffen und dass jeder Einzelne in dieser Kabine es schafft, sein maximales Potenzial abrufen zu können und in diesem funktionierenden Kollektiv auch eine Anteilnahme hat. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, wird das Resultat, oder ich bin überzeugt davon, wird das Resultat für sich selber sprechen. Das ist die große Challenge.
Wir befinden uns jetzt Ende November. Es kommt eben diese intensive Phase rund um Weihnachten mit diesen vielen, vielen Spielen noch auf uns zu. Es ist immer ein Zurückblicken, gleichzeitig ein nach vorne arbeiten. Was würde Headcoach Phil Lukas mit seiner Erfahrung bis Ende November 2022 dem angehenden Steinbach Black Wings Linz Headcoach Phil Lukas vor Arbeitstag 1 mitgeben?
Nochmal, Martin.
Mit all den Erfahrungen, die du jetzt hast, was würdest du dir selber mit dem Erfahrungsschatz, den du gesammelt hast, vor deinem ersten Arbeitstag als Headcoach der Steinbach Black Wings sagen?
Ich glaube, vieles, über das wir jetzt heute gesprochen haben, vor allem Zeitmanagement, ja, organisiert zu sein, das ist immer das große Ziel. Ich glaube, Preparation is half the battle, das ist was ganz oben auf der Liste bei mir steht. Und ständig vorbereitet zu sein oder diesen Druck zu verspüren, ständig vorbereitet sein zu müssen, das erfolgt natürlich eine gewisse Zeiteinteilung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, als Coaches vor den Athleten zu stehen und zu präsentieren, dass wir knackig und exakt und schnell zum Punkt kommen. Und für das muss man vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung ist oft dieses Zeitaufwendige. Aber das ist auch ein Prozess. Das ist etwas, was Zeit benötigt. Und hier bin ich wieder beim Lernprozess von mir selber. Und könnte er mir jetzt was mitgeben? Ja. Lerne jeden Tag dazu, genauso wie ich es jetzt mache und versuche die so gut wie möglich vorzubereiten auf deine Aufgabe und und open-minded und einfach dazu zu lernen.
Und ich habe vorher schon den Druck ein klein wenig rausgelassen, indem ich dich als besten Eishockey-Erklärer Österreichs tituliert habe. Um eines kommst du nicht drum herum. Puck Deposit. Was ist das?
Puck Deposit habe ich nur gestohlen, den Ausdruck. Aber ich übernehme nicht jeden Ausdruck da draußen, sondern...
Sondern nur die Idee, verpackst das neu und reklamierst es dann
Nein,
für dich?
Nein, überhaupt nicht, weil mir hat dieser Ausdruck sehr gut gefallen, weil früher haben wir immer gesagt, das ist ein Dump oder man schießt die Scheibe tief oder wie auch immer und Puck Deposit war für mich so interessant, weil es so viel Sinn macht. Wir positionieren eigentlich die Scheibe nur, damit wir sie wieder zurückholen können. Genauso wie wir auf die Bank gehen und das Geld abgeben, damit wir es nachher wieder abholen können. Deswegen war Deposit für mich cooler Ausdruck. Ja? Und wir verwenden es auf täglicher Ebene, also spannend. Aber es kommt nicht von mir, wie vieles andere, das nicht von mir kommt, sondern ich glaube, wir sind alle hier, um zu lernen und übernehmen diese Dinge, die auch in mein Konzept oder in meine Spielphilosophie hineinpassen. Die übernehme ich gerne und da bin ich endlos dankbar für jeden Rat und ja.
Und ihr merkt schon, mit diesem Mann über Eishockey plaudern, das macht Spaß. Diese ehrenvolle Aufgabe, da dürft auch ihr jetzt nachgehen, denn das Gespräch hier hat sich tatsächlich dem Ende zugeneigt. Die Hörerinnen und Hörer zu Hause bekommen jetzt gleich Robert, Lukas und Markus Peintner serviert. Für die geht's direkt weiter. Hier in der Linzerger Eis Arena gibt's erst einmal eine ganz kurze Drittelpause. Darf euch ans Herz legen, auch von Kaiserbier das eine oder andere kühle Blonde euch vielleicht so genehmigen. Ihr kennt das, hast ein Kaiser, bist ein Kaiser. Das war kaiserliche Unterhaltung wie immer. Danke, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern.
Ich danke dir, Martin.
Unibet.
Unibet Hockey O'Clock wird unterstützt von Kaiserbier. Hast ein Kaiser, bist ein Kaiser. Kaiserlich gefeiert wird mit Kaiserbier auch immer bei den Steinbach Black Wings Linz. Kaiserbier ist stolz auf die lange und erfolgreiche Partnerschaft. Einmal Linzer, immer Linzer. Einmal Kaiser, immer Kaiser. Teil 2 der 100. Folge von Unibet Hockey O'Clock, die wir hier live in der Linzer G Eisarena aufzeichnen. Und es freut mich jetzt außerordentlich, dass wir doppelt Besuch bekommen haben von zwei Menschen, die man in Eishockey Österreich natürlich kennt. Das ist einerseits der Nachwuchsleiter der Steinbach Black Wings Linz, Robert Lukas. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und das ist andererseits, und das freut mich vielleicht noch ein klein wenig mehr, Markus Peintner, seines Zeichens Nachwuchsleiter der U15 Altersklassen und drunter beim KAC, auch jemand mit Linz Vergangenheit, der noch dazu den weiten, weiten Weg aus Klagenfurt hierher angetreten hat. Und möchte auch gleich mit dir beginnen, Markus. Erst einmal, schön, dass du da bist. Wie ist es denn, an alte Wirkungsstätte hier in Linz zurückzukehren?
Eigentlich die Fahrt nach Linz war schon sehr schön, weil ich sehr, sehr viel positive Erinnerungen an Linz habe. Ich habe mit 18 oder 19 Jahren bin ich nach Linz gekommen, war ich 4 Jahre da. Wir haben sehr viel erreicht, sehr schöne Erfahrungen gemacht und vor allem auch sehr viele Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und für mich war das eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war noch ganz jung und man hat noch nicht so sehr mit dem Druck umgehen müssen. In Linz hat es davor Eishockey nicht so gegeben und deswegen war eigentlich jedes Heimspiel war ein absolutes Highlight mit den Fans. Ich glaube, für die Fans war das auch ganz was Neues, weil sie, glaube ich, eher viele vom Fußball gekommen sind und schlussendlich waren eigentlich alle froh, dass es diesen Sport in Linz gibt und da hat man auch richtig gemerkt, wie die Euphorie immer größer und größer geworden ist und es war eine sehr schöne Zeit für mich.
Du hast auch einen Titel gefeiert, nämlich ein Titel, der sich zum 20. Mal tatsächlich schon jähren wird. Der sich vergangene Saison zum 10. Mal gejährt hat, dem ist auch bei Unibet Hockey O'Clock eine Spezialserie gewidmet worden, wo die ganz alten Haudegen ein klein wenig über diesen Titel berichten konnten. Robert Lukas war damals mit dabei bei dem Titel in Linz 2002, 2003. Auch du, Markus, an vorderster Front gewesen. Würdest du den Ursprung, dass Linz zu veritablen Hockeytown geworden ist, dort verorten?
Ja, es hat, der Beginn dieser ganzen Geschichte hat eigentlich in Feldkirch begonnen, dass Feldkirch pleite gegangen ist. Finanziell haben sie das nicht mehr weitergeschafft und dann sind 13 oder 14 Spieler von Feldkirch nach Linz gekommen. Linz war ja eine Zweitligamannschaft und das ist eigentlich von heute auf morgen entstanden. Und da haben wir natürlich eine Core Group gehabt mit sehr vielen erfahrenen Spielern. Und dann ist es wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Also auch im ersten Jahr, glaube ich, waren wir Top 3, Top 4, was eigentlich keiner erwartet hätte. Ich habe gerade auch heute mit dem Holst in der Stadt drüber geredet, über ein Spiel, das mir in Erinnerung geblieben ist. Das war, wie gesagt, im ersten Jahr, das war für alle ganz neu, dieser Sport und vor allem Eishockey in Linz. Und haben wir gegen eine Top-Mannschaft mit Villach gespielt und wir waren natürlich Underdog und wir haben 6-1 verloren. Und wir haben Standing Ovations gekriegt von den Fans. Die waren so happy, dass dieser Sport jetzt in Linz ist. Und das war Erfahrung bzw. Erinnerung, die habe ich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht vergessen, weil alles, es war nicht, die Distanz zu den Fans hat es überhaupt nicht gegeben. Nach jedem Spiel haben wir eine Sportsbar gehabt, sagen wir, Spieler hingegangen, die Fans sind hingekommen, man hat sich vermischt mit den Fans, das war das Normalste auf der ganzen Welt. Es hat keine Social Media gegeben, das war natürlich viel einfacher. Und es hat diese Connection, diese Verbindung gegeben.
Hat er vielleicht auch das eine oder andere peinliche Bild im Nachhinein erspart?
Ja, das stimmt.
Nein, die gibt's.
Okay.
Aber es war sehr pur, sehr natürlich das Ganze. Das ist, diese Distanz, wie gesagt, hat es nicht gegeben zu den Fans, sondern wir waren alle Linz Eishockey. Und das war sehr schön zu erfahren.
Auch du damals hautnah dran gewesen, auch da wahrscheinlich ein Ursprung oder einer der Ursprünge der auch sehr engen Verbindung dann zwischen euch. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass auch im Nationalteam dann ihr beide Roommates wart. Wie ist es dann so, wenn Markus Peintner dann wiederkommt? Also, ich stelle mir das immer so vor, ich habe einen sehr guten Freund, der lebt in Deutschland, den sie, wenn es hochkommt, einmal im Jahr, vielleicht auch mal zwei Jahre nicht. Wenn in sie, fühlt sich an, als ob wir gestern auseinandergegangen wären. Wie ist es mit dir und Markus, Bobby?
Ja, es ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Ich habe ja in meinem Podcast damals gesagt, ich hab einen zweiten geheimen Bruder, das ist der Andi Judex, aber das ist schon ein Familienmitglied für mich. Und ich bin natürlich froh, dass die Mama Band noch heute auch da ist. Die habe ich, glaube ich, jetzt seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr gesehen, wenn wir schon bei der 100. Folge sind. Und es ist ein Revival. Also das ist schon wirklich was Einzigartiges in so einer Welt, in der wir uns gerade befinden, wo es immer nur um Performance geht und Trainings und alles muss super sein, aber dass solche Freundschaften dann so lange auch bestehen können und auch auf so eine Distanz bestehen können, das ist schon cool.
Wie besonders das ist und wie lustig das auch sein kann, das hat Markus Peintner immer und immer wieder bewiesen. Es gab vor bald zwei Jahren die großen Karriere-Rückschauen von und mit Phil und Bobby Lucas. Und da hat sich Markus Peintner als exzellenter Geschichtenerzähler hervorgetan und hat sehr viele lustige, manchmal auch nachdenklich stimmende Geschichten zu Bobby Lucas geliefert. Ich glaube, es sind nicht alle verwendet worden, ansonsten hätte es ohnehin den Rahmen gesprengt. Aber eine der besten, die habe ich nochmal mitgebracht, ich nenne es jetzt einfach mal, Szenen einer Ehe Revue passieren zu lassen. Ja, das hat mir Markus Peintner damals über Robert Lucas und deren, ich nenne es mal, Zusammenleben mitgebracht, mitgeschickt. Wir hören kurz rein.
Als Zimmerkollegen, wie ich vorher schon gesagt habe, lernt man natürlich den anderen Menschen sehr gut kennen. Und bei uns war es so, dass ich hier und da geschnarcht habe und dort haben wir eigentlich auch ganz klaren Plan gehabt, und zwar wir haben einfach beide Betten, also beide Seiten der Betten, haben wir aufgestellt, so dass ich nach links geschlafen habe und er rechts. So haben wir uns zum einen nicht anschauen können, wir waren nicht in der Nähe voneinander, also wir haben wirklich einzelne Betten gehabt und wir haben beide am Boden geschlafen. Zusätzlich sind wir eigentlich noch im ganzen Gang Kissen suchen gegangen. Und so hat es dann auch ausgeschaut, dass der Bob angefangen hat, mit 6 Kissen einzuschlafen. Ich habe eins gehabt und sobald ich geschnarcht habe, hat er einfach das Kissen genommen und durchs ganze Zimmer gehaut, am besten auf meinen Kopf, dass ich aufgewacht bin. Schlussendlich hat es dann auch am nächsten Tag immer so ausgeschaut, dass der Bob kein Kissen mehr gehabt hat und ich habe 7 Kissen gehabt. Das war eigentlich recht witzig und das beschreibt eigentlich unser Zimmerzusammenleben recht gut.
wie man sich eben arrangiert, finde, das ist eine wunderbare Geschichte, die auch weit weg von dem führt, was wir dann immer so überkritisch betrachten, nämlich Performances auf dem Eis und wem es gerade läuft und wer nicht. Das zeigt dann eben auch die Freundschaften dahinter, die Marotten, die es teilweise gibt, oder einfach nur das Schnarchen, das einen... Naja, muss gleich abdrehen, okay.
Ich muss da jetzt was klarstellen. Also er präsentiert sich da jetzt als Opfer. Also das Opfer war ich. Und irgendwie habe ich das halt abstellen müssen. Also ich habe da jetzt echt monatelang drüber nachgedacht, weil ich kann mich genau erinnern an das. Und ich war das Opfer.
Es hat dich Monate verfolgt. Sagt schon mal relativ viel. Gut, hätten wir das auch klargestellt, wer hier die Opferrolle offenbar übernehmen will. Ihr seid natürlich auch hier in euren Funktionen als Menschen, die ihr Eishockey-Wissen weitergeben und das quasi an die nobelsten Adressaten, die man sich aktuell vorstellen kann, nämlich Kinder, den Nachwuchs, die nächste, vielleicht auch erst die übernächste Generation. Du bist der Nachwuchsleiter bei den Steinbach Black Wings Linz. Markus, du verantwortest alles beim KAC von der U15 abwärts. Das sind eigentlich die Schaltstellen, wo die nächste goldene Generation herkommen sollte, die noch nicht wirklich absehbar ist, und dass es im österreichischen Eishockey-Nachwuchs krankt, das wissen wir ja schon seit längerem. Das Fahrstuhldasein bei A-Weltmeisterschaften, das kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Wenn du dem österreichischen Eishockey-Nachwuchs, Markus, als Patient einen Status zuweisen müsstest, sind wir noch in der Ambulanz oder geht schon in Richtung Intensivstation?
Ich tue mir ein bisschen schwer, weil wir reden trotzdem über Kinder. Und von dem her würde ich sowieso nicht von Patienten oder irgendwas reden. Wir haben sehr viele Baustellen. Ich sehe das nicht als Problem, sondern eher als Herausforderungen. Wir brauchen gute Coaches, wir brauchen Leute, die mit sehr viel Herz dabei sind. Es ist natürlich kein einfacher Job. Es ist auf der anderen Seite sehr schön mit den Kids, weil du sehr viel positive Energie zurückbekommst, was im Profibusiness nicht immer so der Fall ist. Das muss einfach funktionieren. Aber es ist ein langer Weg für uns, weil die Kleinen fangen wirklich mit 5, 6, 7 Jahren an und dann begleitet man sie. In meinem Bereich muss ich dazu sagen, es geht nicht nur darum, dass sie Eishockey-Profis werden, sondern es ist eine Lebensschule für die Kinder. Und ich habe in Klagenfurt einmal, wenn man mich gefragt hat, was mein Ziel ist. Und da habe ich bewusst gesagt, mein Ziel ist es wirklich, dass in 20 Jahren die Kids, die bei mir waren, sagen, weißt du was, jetzt habe ich eigene Kids. Und ich will, dass mein Kind dorthin kommt zum KC, weil das war eine super Lebensschule für mich. Ob das jetzt fürs Unternehmen war, ob das für die Familie war, ob es vielleicht, ja, vielleicht ist ein Profi geworden, aber die sollen mit einem positiven Gefühl zurückschauen und sagen, das hat mir was fürs Leben mitgeben. Das muss nicht nur fürs Profibusiness sein.
Jetzt hast du in Klagenfurt ja durchaus Strukturen vorgefunden, die auch maßgeblich unter der Ägide Dieter Kalt eingezogen worden sind, was man nie vergessen darf, was auch eher für einen Effekt auf das hatte, was jetzt auch tatsächlich in Eishockey-Talent und Output übergegangen ist. Du hattest, Bobby, auch von außen betrachtet, und du darfst mir jetzt gerne korrigieren, wie immer, wenn ich was Falsches sage, für mich den undankbarsten Job, weil du vor dem Nichts gestanden bist, sage ich jetzt mal, und auf einmal was aufbauen musstest. Inwieweit ist dieses Attest, um beim Medizinischen zu bleiben, tatsächlich richtig oder falsch?
Naja, vor allem war das Problem, dass ich keine Ahnung gehabt habe, wie ich irgendwas aufbauen soll. Also ich bin ja da relativ schnell sozusagen von einem Mindset, dass ich noch einige Jahre spielen sollte, in ein Mindset gebracht worden, okay, Nachwuchs, du machst das jetzt. Es waren nicht allzu viele Strukturen da, und ich habe dann Gott sei Dank auch ein paar Eltern gehabt, die mir dabei geholfen haben, weil sie über ihre Erfahrung bei Firmen und auch Firmen aufgebaut haben, die haben mir dann gesagt, wie das vonstatten gehen könnte. Aber ja, es war halt, Bobby, du machst es schon. Ich will da gar jetzt nicht wirklich nicht irgendeine Opferrolle wieder einnehmen. Weil,
also dieses Mal nicht, okay.
Nein, auf keinen Fall. Also es ist so, ich habe mir gedacht, dass so eine Frage kommt und es ist ganz, ganz wichtig. Man kann solche Aufgaben, wenn man sie bekommt, gern auch als Ausrede nehmen und sagen, ja, es ist alles so schlecht und bla bla bla. Aber am Ende des Tages, der Beins und die, wir sind in einer Position, wo wir wirklich was verändern können, wo wir wirklich auch selber eingreifen können und selber sagen können, hey, so würde man es gern haben und so machen wir es. Und das ist dann manchmal mit ein paar Hindernissen verbunden, aber die Hindernisse sind nur da, dass man drüber springt.
Wir führen dieses Gespräch auch, um ein klein wenig Nachvollziehbarkeit zu kreieren, weil es wird dann immer so pauschal über Eishockey-Programme drüber gefahren, die haben ja keinen Nachwuchs, die tun ja nichts für den Nachwuchs. Und dann entscheidet sich eine Organisation, was dafür zu tun. Und das geht eben nicht von einem Tag auf den nächsten. Was sind da, oder wie sieht da so eine Checklist aus? Was sind da die Herausforderungen, über die man springen muss?
Ja, sorry Phil, dann werden wir deinen Rahmen sicher sprengen. Das ist so viel. Es ist so viel, vor allem wenn du nicht Red Bull Salzburg bist, wo du 50 Leute hast, die daran arbeiten, dann bleibt das halt meistens an dir hängen. Wofür sehe ich mich als Experten? Als natürlich für den Sport und für das Eishockey. Aber das ganze Organisatorische, das ganze Administrative, davon hast du als Spieler, und von dort bin ich ja gekommen, absolut keine Ahnung. Das heißt, alles, was ich mir jetzt sozusagen angeeignet habe, das habe ich mir Learning by Doing irgendwie aus den Fingern saugen dürfen oder von irgendwem erfahren dürfen. Und dass das natürlich einfacher gewesen wäre, wenn ich ein bisschen Ahnung gehabt hätte, das kann man sich vorstellen. Beziehungsweise wenn ich noch mehr Hilfe gehabt hätte oder wenn ich zumindest jemanden gehabt hätte, der das Organisatorische übernimmt, dann hätte ich mich mehr auf das Sportliche konzentrieren können. Aber wie gesagt, ich will nicht jammern. Es ist eine Mammut-Herausforderung, es ist eine Mammut-Aufgabe. Aber es ist jetzt meine zweite Heimat, es ist Linz, und wir werden schauen, dass wir die Rotjacken irgendwann einmal, und vielleicht ist es auch erst in 20 oder 30 Jahren, aber vielleicht werden wir sie einholen oder überholen.
Keine Miene verzogen. Ist das das Pokerface?
Im No-Hook spricht man ja gern von Entwicklung vor Resultaten, und das ist auch unser Weg. Außer wir spielen gegen Linz. Da gibt es klare Aufgaben, und das wissen alle Coaches. Den Bob müssen wir schlagen, sonst gibt er mal Karur das ganze Jahr.
Was die größte Herausforderung ist, ist natürlich überhaupt die Eltern dazu zu bewegen, auch die Kinder Eishockey spielen zu lassen. Und ich habe dieser Tage gerade mit einem Nachwuchsleiter einer Vorarlberger Eishockey-Mannschaft gesprochen, der gesagt hat, wir kriegen keine Kinder. Und im Wissen, was alles passieren kann, und gerade wo das eh alles so separiert ist und mit Distractions, die allein schon im Teenageralter dazukommen, dass es überhaupt Menschen gibt, die mit Eishockey beginnen und dann vielleicht erst in den 30ern auch damit aufhören, grenzt für mich mittlerweile an ein Wunder. Und jetzt befindest du dich in einem Bundesland, wo Eishockey Volkssport Nummer 1 ist, und man meinen könnte, ja gut, die werden ja regen Zulauf haben, aber wie schwierig ist es auch aktuell für dich und selbst bei so einer großen Marke, so einem klingenden Namen wie dem KAC, Kinder zu rekrutieren?
Ja, das findet eher ganz unten statt, also bei den 5-, 6-, 7-Jährigen, dort versuchen wir so viele Kinder wie möglich zu rekrutieren. Oben ist oft so, dass KAC schon eine Marke ist, dass sehr viele Kinder von außen dazukommen, ob das ist von der Steiermark sind, von Wien, dort haben wir eigentlich einen regen Zulauf, muss man dazu sagen. Also das ist natürlich von dem her sehr positiv. Von der Quantität her stehen wir recht okay da. Das ist nicht so, dass wir bei der U13, U15 viel mehr Kinder brauchen. Es wird dann auch mit der Eiszeit, mit der Trainingsqualität noch eher schwieriger werden. Aber unten, speziell jetzt mit Corona, wird es natürlich österreichweit sehr interessant und eine große Challenge, dass wir so viele Kinder wie möglich herkriegen, weil das sind wirklich Kids, die eineinhalb, zwei Jahre eigentlich keinen Sport betreiben durften, beziehungsweise die haben nicht aufs Eis dürfen, die haben keine Spiele gehabt. Da verliert man natürlich sehr viele Kinder, ja. Und von dem her ist das für uns eine Challenge. Wir stehen okay da, Aber wir wollen natürlich trotzdem mehr Kinder dazu kriegen. Schlussendlich aber geht es mir auch darum, ja, wir wollen uns verbessern, aber das Wichtigste sind trotzdem die Kinder, die bei uns sind. Die sollen einen Spaß haben, die sollen sich bewegen, die sollen einen gesunden Körper haben, weil das ist natürlich, es geht ja nicht nur um Eishockey in diesem Alter. Ja. Wir wollen ja wirklich, dass wir irgendwann mal gesunde Erwachsene herbekommen, ja. Dass sie auch nicht nur wissen, wie man einen Schlagschuss schießt oder passt, sondern auch die richtige Ernährung, wie geht man mit den Mitmenschen um, was bedeutet Respekt in der Mannschaft. Das sind alles Punkte und Werte, auf die wir sehr viel Wert legen. Und dort sind wir wirklich dahinter und gibt es natürlich immer wieder größere Gespräche mit den Kids, dass wir wirklich alle auf der gleichen Wellenlänge sind.
Du hast die Strahlkraft der Marke KAC angesprochen. Die Strahlkraft der Marke Blackwings, Bobby, die war schon auch vorhanden. Gerade die Jahre nach der Meisterschaft, das sicher noch 5, 6 Jahre auch nachwirken konnte. Aber eben unten war wenig bis gar nichts vorhanden. Wie bist du konkret an die Aufgabe rangegangen? Versucht man da erst einmal im untersten Alterssegment zu rekrutieren? Versucht man einfach alles zusammenzuspannen, damit man überhaupt mal was auf dem Eis hat? Gibt es da Sichtungscamps, Tryouts? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, dadurch, dass ich keine Ahnung gehabt habe, habe ich dabei gar nichts gemacht am Anfang. Ich habe mir das erst einmal orientieren müssen. Wir haben natürlich ein das hat damals Talent Camp mit Bobby Lucas geheißen. Man hat versucht, sozusagen diesen Legendenstatus irgendwie auszunutzen und vielleicht kommen dann ein paar Kinder mehr in die Eishalle. Aber wie genau das Recruiting funktioniert, ich meine, das wissen wir bis dato nicht. Aber das habe ich damals überhaupt nicht gewusst. Und wir haben dann nochmal das fortgeführt, was bis dahin mehr oder weniger, sage ich mal, funktioniert hat. Und das war natürlich nicht genug. Also das kann ich jetzt schon sagen. Es ist natürlich so, dass die letzten 2 Jahre für Linz eine absolute Katastrophe waren. Und dass wir wieder von Neuem beginnen müssen. Aber das ist ja auch was Gutes, weil vor 22 Jahren oder noch mehr hat Linz auch von Null angefangen und wir wissen alle, was rausgekommen ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen ein Vorwissen und jetzt werden wir mit einem super Headcoach von der Kampfmannschaft, das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnt haben,
der viel von dir gelernt hat?
Der uns auch eine gewisse Kultur vorgibt und Kultur ist halt auch das Schlagwort. Das ist das, was der KC uns natürlich schon voraus hat. Aber diese Kultur, was verkörpern wir? Was kriegst du bei uns in der Eishalle, was du nirgends anders kriegst? Ich glaube, dass das was sein kann, was in einer Gesellschaft von heute trotzdem die Leute und dann auch vor allem die Kinder wieder in die Halle bringen kann. Was kriegst du bei uns, was du nirgends anders kriegst?
Jetzt kennt man dich als Perfektionisten und es ist unfassbar schwierig, dich auch für dich selber mit den eigens gesetzten Maßstäben zufriedenzustellen. Aber nehmen wir an, Nachwuchsarbeit in Linz ist so ein Ladebalken, wie man vom Computerspielen kennt. Du hast bei 0% begonnen, 100% wäre Mission accomplished. Wo befinden wir uns aktuell? Es gibt den Blick in
schaut
Richtung
euch,
Phil.
Schaut euch bitte nicht meinen Bruder an, weil der hat genau das Gleiche im Kopf wie ich. Also, wenn wir auf dem halben Weg wären, dann war ich schon sehr, sehr happy. Aber es ist noch sehr, 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 sehr viel Arbeit vor uns.
Eines meiner Lieblingsworte, das nehme ich auch immer wieder aus einem anderen Kontaktsport mit, den ich begleiten darf, ist die Kultur innerhalb einer Mannschaft, innerhalb einer Organisation. Und das wird dann vielleicht auch gerne mal als Floskel ausgelegt, besonders wenn es drunter und drüber geht und alle dann aber trotzdem appellieren, nee, unsere Kultur passt schon. Das ist was Schwieriges. Das muss durch so viele Organisations- und Mannschaftsteile durchgehen. Wer gibt diese Kultur in Klagenfurt vor? Ist es der Headcoach der Kampfmannschaft? Ist es für alles, was U15 und drunter anbelangt, tatsächlich du? Ist das ein Gruppenprozess? Woher kommt ein Leitbild?
Interessant, sehr interessante Frage. Bei uns ist es so, dass der ganze Verein die gleichen Werte, den gleichen Werten nachgeht, ja. Und auch dieses Leitbild ist, kommt von ganz oben, beziehungsweise wird mit den Coaches von der ersten Mannschaft besprochen. Das ist, glaube ich, für uns ein Riesenvorteil, dass nicht ich meinen Bereich habe und ich habe mein Leitbild und ich habe meine Philosophie mit den Coaches gemeinsam. Dann gibt's die U17 und U18, die haben wieder ihre eigene Philosophie und die AHL und die erste wieder was Eigenes. Sondern der Juha Wore ist der Assistant Coach von der ersten Mannschaft. Wir nennen nur das Mastermind von uns. Der geht halt ständig mit uns aufs Eis. Der ist mit der U10, mit der U12, mit der U15 ständig auf dem Eis. Er schaut sich die Spiele und die Trainings an. Wir kriegen ständiges Feedback von ihm, was gut war, was schlecht war. Und dort über diese Gespräche natürlich finden wir dann auch ein gewisses Leitbild, was auch zu uns passt. Ja, man kann natürlich vom Internet eine schöne Geschichte rausholen, ein schönes Leitbild, aber es muss auch zu dieser Stadt, zu den Menschen, zu den Kindern passen. Und in Klagenfurt ist es wirklich so, dass von klein bis groß alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon besonders. Und ich habe dort da mit dem Juha Wore geredet, der international bekannt ist und in vielen Vereinen schon gearbeitet hat, in großen Organisationen. Und dass es wirklich eine Richtung gibt von klein bis groß und jeder geht die gleiche Richtung, das hat er noch nicht oft erlebt. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, das heißt nicht, wir haben genug eigene Baustellen, wo wir uns verbessern wollen, wo wir Sachen korrigieren wollen. Ich persönlich bin ähnlich wie der Bob, ich werde nie zufrieden sein, weil ich einfach immer wieder den Weg nach vorne suche. Aber dass wir wirklich die Unterstützung haben, auch von der AHL-Coaches, ob das Kirk Fury ist, der war gestern mit der U13 auf dem Eis, dann habe ich den U17-Coach, der bei der U15 aushilft. Eben dieses ständige Lernen auch voneinander, das hilft natürlich und man merkt halt, dass der ganze Coaching-Staff von klein bis groß ein eigenes Team geworden ist und deswegen geht man auch sehr gern arbeiten, muss ich dazu sagen.
Jetzt ist es ja so, Bobby, dass das über Jahre auch in manchen Organisationen eigentlich ein Lippenbekenntnis war, als es hieß, die besten Coaches, die gehören in den Nachwuchs und die besten Coaches waren aber nicht im Nachwuchs. Und wenn man jetzt in die diversen Organisationen reinblickt, ein paar Namen sind auch heute schon gefallen, dass eben ein Daniel Welzer im Nachwuchs bei Salzburg coacht, dass ein Christoph Brandner auch weiterhin in Klagenfurt mit dabei ist, dass für die Oberösterreichische Eishockey-Akademie ein Herbert Hohenberger auch Trainer ist. Das sind nicht nur Namen, das sind auch Leute, die in diversen Funktionen was als Trainer geleistet haben. Inwieweit ist es tatsächlich so oder ist es besser geworden, dass gute Coaches im Nachwuchs sind und wie viel ist da noch zu tun, wäre da noch zu tun?
Also die Leute, die du jetzt angesprochen hast, ich meine, wir kennen uns alle, weil wir waren alle im gleichen Kurs und das ist sozusagen dieser erste Schub gewesen. Ich glaube, es hat zwei Kurse gegeben, oder Benz? Ja, zwei Kurse hat es gegeben, die auch die Ehre hatten, Viromecki zu besuchen und eine Woche dort zu sein. Wie gesagt, der Phil, der Benz, der Welser, Latusa, Herbert Hohenberger und der Lugauer, die waren alle in diesem, auch der Marco, waren alle in dem Kurs. Und auch da war zum ersten Mal, wo wir uns gedacht haben, ja, da kennt schon was rauskommen aus diesen, ich glaube, 17 Leuten. Und das war, ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir mit Phil, mit Sütschi und mit Banks in dem im Auto zurückgefahren sind von gewissen Kursen und angefangen haben zum Fachsimpeln und zum Reden und gesagt haben, das kennt was werden. Weil das war so, das hat sich gut angefühlt. Und dass es jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre später so weit ist, dass das teilweise auch wirklich Realität geworden ist. Man hat ja keiner daran denken können, dass der Beins jemals vom Nationalteam zurücktritt und einen Nachwuchsjob nimmt. Aber das nehmen wir natürlich gerne im Nachwuchs. Ja, also das ist ein Upgrade.
Kurz, Entschuldigung, aber ich bin nicht zurückgetreten. Aber jetzt anscheinend schon.
So ein bisschen.
Ich glaube, der Bob will meinen Job haben.
Nein, aber ich sage, davon war nicht auszugehen, dass der Pints einen Nachwuchsjob so schnell übernimmt und dass er das jetzt macht. das habe ich damals schon gewusst, dass das einen richtig, richtig guten Job da machen könnte. Und dass er es wirklich macht, das freut mich immens. Dass es beim falschen Verein ist, das freut mich nicht so sehr, aber Hauptsache er arbeitet im Nachwuchs.
Nachdem er schon ein klein wenig über das Leitbild und die Kultur beim KAC auch referieren konnte, nachdem wir heute da aber auch ein sehr bunt gemischtes Publikum hatten, was mich tatsächlich sehr freut, von jung bis vielleicht, und Greg, ich schaue in deine Richtung, nicht mehr ganz so jung.
Wow.
Ja, you're still coming up, ja. Yeah, that might be a problem. Für all diejenigen, die hier zuhören und sich vielleicht denken, warum nicht mal das Kind Eishockey ausprobieren lassen? Für all diejenigen, die auch zu Hause zuhören und sich denken, ja, vielleicht nicht der verkehrte Idee, das auch mal das Kind ausprobieren zu lassen. Was ist das Leitbild, was ist diese Kultur, die du auch vermitteln möchtest bei den Steinbach Black Wings Linz?
Also das, was ich immer versucht habe, ist, dieses Image vom Eishockey einfach zu widerlegen. Weil das Erste, was du hörst von Elternteil, Eishockey, brutal. Und
brutal schön?
Ja, so ist es eigentlich. Und es ist ja, wie wir wissen, der geilste Sport der Welt. Aber alle sagen, brutal. Und was man den Kindern dann versucht, irgendwie beizubringen, ist, ja, es ist vielleicht hart, aber du bist besser geschützt als in jeder anderen Sportart. Eigentlich bist du ein Ritter am Eis. Und das spiegelt auch ein bisschen so diesen Gedanken von der Kultur wider, weil zumindest, wie ich das in der Schule gelernt habe, Ritter waren immer die Guten. Die Ritter waren immer die alle beschützt haben und die Schwachen verteidigt haben. Und so eine Kultur, das stelle ich mir dann danach vor. Und die waren die Edelmänner und die Ehrenmänner. Und so ein Image hätte ich gern für die Eishockeyspieler.
Denn es geht auch ein klein wenig darum, den nächsten Robert Lukas zu finden, den nächsten Markus Peintner zu finden. Das sind Spieler, die uns allen in der Liga und auch weit über ein Jahrzehnt im Nationalteam große Freude bereitet haben. Und nachdem ich es eingangs auch schon erwähnt habe, Robert Lukas und seine Karriere wurde entsprechend gewürdigt. Auch hier bei Unibet Hockey O'Clock. Wir durften über 7,5 Stunden miteinander plaudern. Stellt euch das mal vor, mit mir im Hotelzimmer sitzen zu müssen und einen Tag lang einfach nur durchzuquasseln. Und
kann ich nur empfehlen.
Das ehrt dich jetzt sehr, das musst du wahrscheinlich sagen. Das Schöne daran ist es tatsächlich, dass es mir vergönnt ist, mit solchen Eishockey-Granden zu sprechen. Und ich habe es sehr häufig so formuliert, große Karrieren gehören entsprechend gewürdigt. Deswegen gibt es nicht nur für euch, sondern für alle Eishockey-Fans da draußen ein kleines, aber feines Weihnachtsgeschenk, denn das nächste Unibet Hockey O'Clock Spezial, das wird bald kommen und widmet sich diesem Mann hier, nämlich Markus Peintner. Eine Karriere, yes, die, und das habe ich von, yes, vielen schon gehört, und ja, es ist dann auch deine Chance, Bobby, yes, ein paar Geschichten über ihn zu erzählen. Eine Karriere, und das habe ich von vielen gehört, die unterschätzter nicht sein könnte. Und es gibt Leute in Eishockey Österreich, da hört man doch mal ein klein wenig genauer hin. Eine dieser Personen ist für mich Reinhard Divis, seines Zeichens der ÖEHV-Jahrhundert-Goalie. Wenn Reinhard Divis was sagt, dann stimmt es zu 110%. Dann bleibt das auch picken. Und ich habe Reinhard Divis im Vorgang, in der Vorbereitung auch auf dieses Gespräch gebeten, mir mal zu erklären, warum denn Markus Peintner eine der unterschätztesten Eishockey-Personen Österreichs, wenn nicht sogar die unterschätzteste Person ist. Das hat mir Reinhard Divis mitgebracht.
Hallo Martin, warum ist der Markus Peintner für mich einer der meist unterschätzten Spieler gewesen? Er war Spieler und das ist für mich eines der größten Komplimente, die du kreieren kannst. Also wenn er in deiner Mannschaft gespielt hat, hast du ihn geliebt. Wenn er gegen dich gespielt hat, hast du ihn gehasst. Er ist ein ständiger Unruheherd gewesen, ist dort hingegangen, wo es weh hat. Er war sozusagen ein Krätzen, wienerisch ausgedrückt. Und für ein Krätzen hat aber Eislaufen können, hat eine super Übersicht gehabt und hat Tore geschossen. Hat sich immer im Dienst der Mannschaft gestellt, hat jede Rolle akzeptiert, die ihm der Trainer gegeben hat. Leider werden solche Spieler in Österreich nicht genügend wertgeschätzt. Das wäre jetzt in Skandinavien anders, aber man muss ja nur seine Karriere anschauen. Er hat soweit ich weiß, bei 4 Mannschaften gespielt, mit Wien, Graz, Villach und Wien, also in der Bundesliga. Ich vergesse Lust noch nicht, beide. Aber hat mit 3, ist er 3-mal Master geworden, mit Villach, Wien und Linz und mit Graz, die ja nicht gerade bekannt sind, dass sie erfolgreich sind, hat einen Grunddurchgang gewonnen. Und allein diese Erfolge sprechen für seine Karriere. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es gibt Spieler, die sind für eine Mannschaft wichtig, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und der Markus Bendtner war einer davon.
Und es ist immer so interessant für mich auch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, auch zuzuhören, wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und was da für Tribut auch gezollt wird. Ich versuche das Ganze noch kurz umreißen. Um diesen jungen Mann wird es rund um Weihnachten wahrscheinlich auch wieder mehrere Stunden gehen. Am 25. Dezember, wenn man dann am Abend wahrscheinlich ohnehin genug von der Familie hat und einfach mal auf einen Spaziergang gehen will oder so, erscheinen die ersten 2 Folgen über die große Karriere von Markus Bendtner am Neujahrstag, wo man sich dann auch schön den Silvesterkater rausspazieren kann, erscheinen die nächsten beiden und die letzten dann zum Ausklang dieser Völlereizeit am 8. Jänner. Freue mich sehr drauf, mit dir diese Gespräche auch führen zu dürfen. Bobby, hat Reini Divis noch was vergessen, beziehungsweise die pikanten Stories, die hebst du dann noch auf, oder? Für Markus dann damit unvorbereitet konfrontieren.
Unbedingt, aber eins möchte ich schon noch loswerden. Also, ja, er war Grätzen, aber er ist ein unglaublich guter Mensch. Und ja, er war zu mir auch Grätzen. Also, das möchte ich jetzt. Und ich hab's ihm dann während meiner Karriere schon ab und zu übel genommen. Aber du kannst ihm nicht lang böse sein. Das ist so wie bei meinem Bruder. Das sind halt herzensgute Menschen, denen kann es dann nicht besser sein. Aber was ihn Markus Bendtner wirklich auszeichnet, warum ihn die Leute auch unterschätzt haben, jetzt, er war jetzt nicht der schnellste Spieler. Er hat auch jetzt nicht den stärksten Schuss gehabt. Aber da drinnen, da hat er ganz viel gehabt. Und er hat immer gewusst, was die richtige Entscheidung ist. Und das hat ihm zu so einem wertvollen und halt leider Gottes sehr unterschätzten Spieler gemacht. Also ich werde nicht näher darauf eingehen, vielleicht sage ich das dann während dem Podcast, kleinen Cliffhanger, aber er wurde von sehr vielen Leuten nicht so wertgeschätzt, wie er das eigentlich verdient hätte.
Es kann kein besseres Schlusswort geben. Wir freuen uns auf dieses Spezial, das wir uns vergessen, dass er auch der schönste Spieler war, so ganz nebenbei, aber das ist eine andere Geschichte. Markus, danke, dass die weite Anreise angetreten hast. Ich freue mich auf ganz viel Eishockey-Talk, der bevorsteht mit dir. Vielen Dank, dass du es hierher nach Linz geschafft hast.
Auf meiner Seite, Dankeschön.
Bobby, vielen lieben Dank. Immer wieder schön, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen.
Hey, die nächsten 7 Stunden bin ich ganz ready für dich.
Unibet Hockey O'Clock ist 100 Folgen alt und das gehört natürlich auch mit euch Hörerinnen und Hörern gefeiert. Darum verlose ich an dieser Stelle gleich 2 Trikots der Steinbach Blackwings Linz. Beantwortet einfach die Gewinnspielfrage mit einer Mail an unibethockeyoclock@gmail.com und unter allen richtigen Einsendungen wird je eines der heiß begehrten Jerseys verlost. Die Gewinnspielfrage lautet: Wie viele Spiele für die Blackwings Linz haben Philipp Lukas und Markus Bendtner gemeinsam absolviert? Die Antwort bitte an unibethockeyoclock@gmail.com und mit ein bisschen Glück bist du bald stolze Besitzerin oder stolzer Besitzer eines neuen Blackwings Trikots. Teilnahme ist bis zum 7. Dezember 2022 möglich. Rechtswege natürlich wie immer ausgeschlossen. In Österreich eine Legende. Der letzte Villacher Meistertrainer hat vor einigen Jahren dann noch einmal das Fach gewechselt und ist ins TV-Business gegangen. Etwas, von dem wir alle hoffentlich sehr profitieren, von dem auch ich sehr profitiere. Es fühlt sich mittlerweile nicht mehr richtig an, aufzustehen und nicht mindestens 3 WhatsApp-Nachrichten von ihm zu haben über Dinge, die gerade in der NHL in der Nacht passiert sind. Niemand geringerer als Greg Holst. Greg, schön, dass du heute mit dabei bist.
Martin, vielen Dank für die Einladung.
Und die Feindspitze unter euch haben es auch gesehen. Auch bei uns ist jetzt das dritte Drittel angebrochen, wo sich alles entscheidet. Ein wunderbares Kaiserbier befindet sich vor uns. Und bei Greg Holst, wer mit ihm mal unterwegs war, ist bekannt, vielleicht nicht allen, aber doch, dass ein Salzstreuer nie fehlen darf. Er war auch gestern hier beim Spiel gegen Olympia Ljubljana und dann geht er zur Bardame hin und bestellt ein Bier und fügt hinzu, hast du Salz? Und die Bardame fragt sehr höflich, was? Salz, was? Und sie hat den Connex Bier und Salz nicht ganz hergebracht. Irgendwann ist dann doch ein Salzstreuer aufgetrieben worden und Greg Holst konnte sein Bier salzen. Jetzt machen wir erstmal den offiziellen Part, Coach.
Sure.
Einmal Salz drüber.
Yep, es ist nur für Torjäger.
Zum Wohl.
Cheers. Boah, schmeckt das
und jetzt
gut.
Und jetzt muss die Geschichte her. Warum wird, seit du in Österreich bist, dein Bier gesalzen?
Wenn ich in Montreal aufgewachsen bin, und ich war in einer Tavern, so eine Bar mit Sechsen, habe ich ein paar Leute gesehen, sie haben ihr Bier ein bisschen gesalzt. So habe ich nicht viel daran gedacht. Und ich war 30 Jahre alt in Florida, in Hooters, mit Freunden, haben wir Golf gespielt in Juni, so es war sehr heiß. Wir tauchen auf in Hooters, ich mache eine Heineken auf und es hat nicht so gut geschmeckt, was nicht normal
ja,
ist.
Ja, gut, es war ja ein Heineken. Wow.
What the fuck? Und habe ich das Salz genommen und ich sagte, oh, das schmeckt super. Und seitdem habe ich das Salz immer mit.
Deswegen wäre Greg Holst.
Das ist die Geschichte.
Deswegen wäre Greg Holst eine Freude machen möchte, ihm dann auch ein Bier spendiert.
Yeah, here we go. Attaboy.
Siehst du? Winning Formula. Phil Lucas holt sich auch gleich den Salzstreuer zu seinem Kaltgetränk hinzu. Wer Greg Holst eine Freude machen möchte, bitte gerne ihm ein Bier spendieren und dann ihm gleich im nächsten Atemzug einen Salzstreuer reichen. Es ist ja nicht der einzige spannende kulinarische Erfahrung, die du dann auch machen musstest, gerade Österreich und Innsbruck, wo du die meiste Zeit deiner sehr, sehr erfolgreichen Spielerkarriere auch verbracht hast, hat das sehr, sehr viel zu Tage gefördert. Du und Butter in Österreich, beziehungsweise Schmalz, wie ging die Geschichte?
Oder Schmalz? Oh, Maria. 1978, ich habe ein Jahr, ja, 78, tut mir leid. Ein Jahr davor habe ich in New York gespielt, mehrere Spiele, American League. So, ich tag auf jetzt als Spieler in Innsbruck. Mittag wach ich auf die Maria Therese Straße. Und die Leute waren alle haben enge Hose angehabt. Das war der Anfang. Und meine Hose waren so breit unten, ich war komplett falsch angezogen und ich habe gedacht, dass ich war fesch und schön und wunderbar. So, dann gehe ich in die Eishalle und dann gehe ich am Eis. Oh, das war eine andere Geschichte. Dann nach der erste Training, wir gehen ins Bar und als Kanadier wir trinken kaltes Bier, nicht warmes Bier. So kommt der große Bier und Kurt Mitterer, ein Mitspieler, er fragt für eine Stahl irgendetwas. I go, what the fuck is that? Er tut es, Entschuldigung, by language. Er tut es in seinem Bier. It's a beer warmer, dass der Bier warm wird. I go, holy shit, was für ein Land. Biestenartig. So then I said, okay, drink ihr Bier, noch ihr Bier, ja, okay. Dann kommt ein Teller mit Honig. So ein Kenner, das weiße Honig. I said, holy shit. Honig, Bier, warmes Bier, und jetzt bringen sie Honig aus und ein Brot. Ich sage, okay, ich muss so wieder heim, das ist harter Honig. Ich nehme ein Brot, ein gutes Stück Honig, weil ich mag Honig. Ich sage, holy shit, das ist fett. Schmalz. Was für ein Land. Oh, Maria. Und bin immer noch da. Aber am meisten, ich war okay, so, das war in Ordnung.
Okay, es war Honig und nicht Butter.
Honig. Nicht Butter. What's a butter? Come on.
Aber ja, es kann den einen oder anderen Kulturschock geben, wenn man von Nordamerika ins kleine, aber beschauliche Österreich kommt. Das ist eine der vielen Episoden, die es auch lohnenswert machen, sich mit Greg, also ihm jetzt nicht nur zuzuhören, sondern sich vielleicht auch danach mit ihm zu unterhalten. Ich gehe jedes Mal mit 10.000 neuen Geschichten nach Hause und denke mir, es ist unfassbar, was alles in ein Eishockey-Leben reinpasst. Und was bei dir in deinem Eishockey-Leben natürlich auch eine zentrale Rolle spielt, vor allem dann als Trainer auch gespielt hat, waren die Gänge nach Linz mit deinem Team. Wir durften gestern die Partie hier gemeinsam betrachten und es ist auch schön zu sehen, wie hier wieder richtig Leben in der Bude ist und wie es auch Zuschauer und Zuseherinnen technisch bergauf geht. Wie war es für dich oder wie ist es für dich, nach Linz zurückzukommen?
Well, erstens, ich wollte über das reden. Ich bin sehr dankbar, dass ich beim Spiel war gestern. Ein großes Kompliment an die Eishalle, wie das ist, die VIP-Räume. Das ist das erste Mal, dass sie in die VIP-Räume waren. Die erste Kabine mit dem Kraftraum und den Coaches-Räumen, das ist absolut erstklassig. Meistens war ich nur auf der Bank mit Felak und natürlich, wir waren geliebt und gehasst. Ich hoffe gleichzeitig, weil Felak gegen Linz früher war immer ein unglaublicher Kampf. Immer ein Vollhaus, ob es in Felak war oder in Linz. Immer super Spiele gehabt, viel Fights, Emotion. Wirklich eine unglaubliche Zeit bei der Eishalle. Aber gestern war für mich wirklich ein schönes Erlebnis. Wir sind durch die Zuschauer gegangen, ein paar Bier gehabt, der VIP-Raum war super. Wir haben mit den Coaches vor dem Spiel geredet und wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Ein Kompliment an die Linzer Verein und natürlich Phil und sein Coaching-Staff. Sie sind auf einer super Richtung. Was ich gewusst habe, mein Gut-Feeling, mein Bauchgefühl ist, dass Phil ist der richtige Mann für diesen Job und bis jetzt mag das wirklich gut.
Es ist ja durchaus spannend, dass deine TV-Karriere als Experte bei Puls 24 damit einhergeht, als es in Linz Turbulenzen gab. Die ersten beiden Jahre deiner Expertentätigkeit war Linz nach langer, langer Zeit nicht in den Playoffs. Etwas, das man sich vor gar nicht allzu langer Zeit nicht hätte vorstellen können, dass es zwei aufeinanderfolgende Jahre ohne Playoffs in Linz gibt. Und jetzt diese durchaus Resurgence, diese Wiederauferstehung, ich weiß schon, es ist noch viel Eishockey zu spielen und es geht unfassbar eng zu im Kampf um die Playoff-Plätze. Und wenn man sich das vielleicht in zwei Monaten anhört, dann ist das entweder schlecht gealtert oder sehr gut. Trotzdem, das, was du von Linz die letzten zwei Jahre mitbekommen hast, zu dem, wo Linz jetzt steht.
Well, nicht vergessen, ich war 9 Jahre Trainer in Villach und ich habe nie erlebt, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. War immer Vollhaus und immer viel Emotion. Und wenn ich an Linz denke, an das denke ich. So, ich habe das gefolgt da. Wenn du hast einen Kampf, was sie in der Vorstand und alles, meistens ist es rennt hinunter und es bricht zusammen. Es ist wirklich schade, aber Linz ist eine wirklich super Eishockey-Stadt. Markus hat es auch gesagt. Zu Markus, ich war sein Trainer für 10 Jahre. Ich weiß die ganze Geschichte. Was er redet manchmal, ist nicht ganz, ganz ehrlich. I got a list. Robert Nix. Robert war perfekt. Whatever. Phil, we'll keep that one quiet. Nein, was sie jetzt, du spürst es. Robert, du hast gesagt, die Kultur. Es geht Kultur und Leidenschaft. So, wie waren diese drei Spieler? Wie waren sie als Spieler? Leidenschaft, super vorbereitet vor dem Spiel, Postgame, Stretching, Ernst, alle super Spieler. Sehr ernst, top Kondition. So, was bringen diese Leute, oder was bringt Phil jetzt zu dieser Mannschaft? Genau das. Ob er ein österreichischer Coach ist, oder Kanadier, oder von Deutschland, es spielt keine Rolle. Wenn du bist ein Supercoach mit Leidenschaft, und du kommst dir gut aus mit Menschen, du kannst erfolgreich sein. Dass er ein Österreicher ist, ist natürlich schön. Okay? Und zurück zu den Österreichern, wenn ich das sagen darf. Ich habe mit Phil ein super Gespräch gehabt, heuer am Telefon, wir reden oft. Weil ich weiß, wie das ist, ein Coach zu sein. Das ist verdammt schwer. Und gestern, ich habe ihn gesehen, nach dem Spiel, sein Kopf war schön, im Training morgen, Sonntag. So für die Leute, die es nicht wissen, oh, das ist ein Job, der gewinnt, das ist so hard. Und es ist eigentlich 24-7. Ich bin zurückgekommen in 2006 als Nachwuchscoach in Villach. mit meiner Freundin, super Leben, Wochenende, Italien, wunderbar. Oh, what a life, this is great. Kein Stress, mit den Kindern arbeiten. In Dezember, sie haben den Coach gefeuert, nicht geplant. Marcus, you were there. Marcus war der Co-Coach. Willst du deinen Job machen? Ja, ich weiß nicht, was glaube ich. Okay, das mache ich. Sie hat gesagt, ich war ein komplett anderer Mensch in einem Tag. Und kein guter Mensch. Boom, fokussiert, 24-7, Coaching. Und dann, wenn ich 63 war, in 2008, endlich war ich gefeuert. Und Marcus war mein Co-Coach. I said, Marcus, I'm going to get fired. Wenn wir heute gewinnen, ist es das nächste Spiel. We talked about it. Nur eine Frage der Zeit, weil sie reden, so ein fucking Blödsinn, tut mir leid. Nur eine Frage der Zeit. So Marcus ist Co-Coach, ein super Job gemacht mit Kershi, Kers Bomber. Und dann, zwei Wochen später, I said, Marcus, go with your gut, mit deinem Gefühl and run with it. Zwei Wochen später, drei Wochen, ich holt sie, was machst du, geh mir Mittagessen. Ja, sicher. Ich holt sie, wie geht's? Ja, gut, ich kann nicht schlafen. Really? Ja, I said, you're a head coach, ich kann nicht schlafen. Ja, mag das für 10 Jahre, es ist nicht angenehm, aber es ist ein ganz, stimmt, Marcus? Es ist 24-7 und du musst es irgendwie einen Weg finden zum Steuern. So jetzt weiß ich ein Ding, was Phil heute gesagt hat. Wenn ich ein Comeback mache als Coach, ich kaufe einen Hund. Ja, I'm gonna buy a dog. Hey, er hat es richtig gesagt, der Hund. It's my comeback. Na, zurück in die Richtung, was in Linz. Linz ist eine super Eishockey-Stadt und sie haben hier ein super Gebäude. Das ist wunderschön, wirklich. So, diese Kultur und diese Leidenschaft in Training, es geht alles um Ehrlichkeit. Als Trainer, du musst ehrlich sein mit den Spielern. When it's tough love, wenn darf ich angreifen, ich kann ihn nicht angreifen, ich muss bei ihm, oh, Marie, aufpassen. Das ist 20 verschiedene Leute und du musst diese Leute zusammenbringen. Und wenn diese Kabine ist eng, ohne Gruppe, dort fängt es an. Das ist die Electricity, die Elektrik, die Leidenschaft und das von der Kabine am Eis in Training zu den Spielern, es geht direkt zu den Zuschauern. Und die Zuschauer spüren das. Und dann hast du Spaß mit einem Verein.
Das ist das Coole an Greg Holtz. Das ist wie so eine Spieluhr. Die muss man einmal aufziehen und dann geht sie und geht sie und geht. Das ist wunderbar. Und du bist
Entschuldige, was war die Frage?
Ich habe keine genau. Frage. Und du willst nicht, dass diese Person aufhört zu sprechen, so sehr, wie man es sich bei mir manchmal wünscht, völlig zu Recht, boah, kann er nicht endlich aufhören. Hier das exakte Gegenteil. Und als ob man sich in so einer Art Videocall befindet, wo man mittlerweile modernerweise die Hand heben kann, hat sich Markus Peintner gemeldet. Der möchte hierzu was beitragen. Markus, ich muss dich bitten, hier dein Mikrofon noch einmal zu nehmen. Hier mache ich wahrscheinlich alles
Funktioniert's?
Kaputt.
Funktioniert's? Hört mir jemand? Ja. Und das war echt im ja, Nachhinein eine sehr lustige Geschichte, aber sehr, sehr unangenehm für mich.
Aufpassen, was sagst du? Ich bin so, alt, aber schnell.
Der Holste hat schon wirklich, glaube ich, 4-5 Wochen vorher gesagt, Beinte, es ist nur eine Frage der Zeit, die werden mich rausschmeißen. Und ich habe immer gesagt, Holste, nein, das funktioniert, wir schaffen das. Ich spüre das nicht, das, was du spürst. Und er hat gesagt, nur eine Frage der Zeit, und haben wir gewonnen, verloren. Und irgendwann einmal ist unser Präsident damals in die Kabine kommen nach dem Spiel. Wir sind auf unseren Plätzen gesessen und ich muss leider Gottes so schlimm sagen, er ist einer gekommen und hat gesagt, Holste, du bist weg, Beinte, du bist jetzt Head Coach und ist gegangen. Und jetzt bin ich mit dem Holste allein in diesem Raum gesessen und ich habe nicht gewusst, was der Holste denkt. Das Erste habe ich mir gedacht, ich bin vielleicht abgesagelt, ich weiß es ja nicht, was er denkt. Ich bin durchgesessen, ich bin in die Wand reingeschaut, ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Es war sehr, sehr unangenehm. Und auf einmal, ich habe gemerkt, er dreht sich zu mir so seitlich um. Und ich habe mir schon gedacht, der Holste kann schon sehr emotional sein.
Wirklich?
Ja, das war mir wirklich nicht sicher, was er jetzt mit mir macht. Und dann hat er zu mir gesagt, Pints, what the fuck are you waiting for? Und ich so, was? Get two beers, buddy. I got fired. We have a beer.
Ja, stimmt.
Und ich habe zuerst überhaupt nicht gewusst. Und dann bin ich zwei Bier holen gegangen. Wir sind durchgesessen, haben zwei Bier getrunken. Beziehungsweise jeweils ein Bier getrunken, haben wir darüber geredet. Und es war okay, aber es war sehr...
Ein Bier, Katja Morgan.
Ja. So, ich bin weg. Aber das war wirklich eine ganz eigene Situation, ja, ganz wo ich zuerst nicht gewusst habe, weil er ist nicht nur mein Chef gewesen, sondern ein sehr guter Freund von mir. Und das war für mich auch extrem schwierig, weil ich das erste Mal miterlebt habe, so extrem. Dass er natürlich so reagiert, das hat ja keiner wissen können. Aber das ist der Holste, für das lieben wir ihn.
Dann habe ich meine Freundin angerufen, sie ist daheim gegangen. Ich sagte, hey, 1:10, wir gehen aus, ein couple Beers. Und was macht man noch? Ich bin gefeuert, wir gehen nach Barcelona. Hey, it's okay. It's good. She goes, you got fired? I said, yeah, super. I said, okay, whatever. Aber zurück zu diesen Leuten als Spieler. Ich war mit dir ein Jahr, Philipp mit die U20, wenn ich Head Coach war. Robert, 5 oder 6 Jahre mit Ron Kennedy. Leider Ron Kennedy, ein super Trainer, guter Freund, ist nicht mehr bei uns. Und auch Phil, du warst da und Pintia. Aber wir haben angefangen mit U-Ochsen. Und da habe ich gesehen, was für ein Herz du gehabt hast. Wir haben Lettland geschlagen. Du hast einen Gibson gehabt mit Melitzer. Das war das Siegestor gegen die Favoriten. Das war gegen Belarus oder gegen Lettland. Und du und Melitzer mit Gibson haben gespielt, das Siegestor geschossen, Melitzer und Pintner. Und du weißt, die Karriere, was wir gehabt haben. Robert, du hast etwas gesagt davor wegen Ron Kennedy. Okay, ich möchte das nur schnell sagen. Super Coach, super Freunde, Ernst, alles. In 5 oder 6 Jahren, wir waren immer in die A-Pool, was unglaublich ist für beim 2 Olympiade, 5 A-Pool hintereinander. Ron war Coach, super Coach. Ich war Assistent und ich habe an ihn geglaubt. Und die Spieler, was sie noch 3, 4, 5 Jahre, die tun sie ein bisschen jammern. Die Österreicher können jammern, glaub mir. Ja. So auf einmal, Ron geht weg. Und ein Jahr später, 3, 4 Spieler kommen zu mir. Boah, wir vermissen Ron. Ja, really. Und danach, A-Pool, B-Pool, selten in die A-Pool. So, du siehst, wie ein guter Trainer sein kann. Was hast du gesagt? 10 Jahre später, oder 5 oder 10 Jahre, du siehst, was wollte und wie ein super Coach war. Du lernst es erst nachher, wenn du ein bisschen älter bist. Und das ist die Geschichte, right? Das stimmt. So für diese junge Coach, ich finde es super, dass die Developer an diese drei, alle in Lancey, in Crompy, in Felix, in viel Ex-Spieler, Top-Spieler, mit super Charakter, arbeiten mit den jungen Leuten. Weil du kannst so viel beibringen. Du musst hart arbeiten, aber Spaß haben. Das ist die Mission. Wir haben hier diskutiert. Du kannst keinen Spaß haben, du gehst am Eisen, du bist schlumpig. Du musst hart arbeiten. Und das ist die Leidenschaft, was ich habe für Eishockey. Weil wenn du bist in Montreal geboren, ist Eishockey jeden Tag, das ganze Jahr. Radio, Eishockey, jeden Tag. Es ist unwahrscheinlich. Du musst es wirklich erleben. Und diese Leute haben auch alle Leidenschaft für dich. Sie waren super Spieler, aber sie haben diese Leidenschaft. Und das ist wichtig.
Und wir haben viele emotionale Sachen jetzt auch gehört, viele positiv emotionale Sachen, viele lustige und unterhaltsame Sachen. Und trotzdem bist du auch im fortgeschrittenen Eishockey-Alter natürlich auch so ein klein wenig Gewissen des Eishockeysports, nicht nur in Österreich, sondern auch was die transatlantische Beziehung anbelangt. Du hast so viel gesehen, du warst die vergangenen beiden Jahre auch NHL-Experte auf Puls 24, hast dich auch ausgewiesenermaßen. Deswegen gibt es wenig bessere Leute als dich, um auch einzuschätzen, was da am vergangenen Donnerstag von uns gegangen ist. Nämlich wir haben hin und her geschrieben, die äußerst traurige Nachricht erreicht, dass Börje Salming, die Toronto Maple Leafs Legende, einer der 100 besten Spieler der ersten 100 NHL-Jahre mit erst 71 von uns gegangen ist. Und um diese Größenordnung auch einzuschätzen, was da passiert ist, es gab einen Spieltag in der Swedish Hockey League und die Todesnachricht oder die Nachricht des Ablebens ist publik geworden während einer Runde. Und zu Beginn des zweiten Drittels gab es in allen Arenen, wo gespielt worden ist, eine Trauerminute. Und da merkt man dann schon, dass das einen völlig anderen Status hat als jetzt nur ein Eishockeyspieler, der gestorben ist, sondern da ist mehr gegangen. Da ist jemand gegangen, der im besten aller Wortsinne Wegbereiter war, zu einer Zeit, wo Europäer mitunter in der NHL verachtet worden sind, gehasst worden sind, weil sie jemanden den Job wegnehmen. Er der Erste, der als veritabler Difference Maker bezeichnet werden konnte. Er der Erste, der auch bei dieser ikonischen Franchise wirken durfte. Wie hast du die Karriere und auch die Karriere nach der Karriere des Börje Salming gesehen?
Well, so, es ist nicht nur Salming heuer. Für die Leute, was haben, you're talking Guy Lafleur, Superstar, Mike Bossy, Podvin, Clark Gillis, 6'7", Superstar, and it's auf einmal alle gestorben in less than 6 months. So Salming war, ich glaube, in Juli gesund. Und hat das Lou Gehrig's Disease bekommen, ALS. Und auf einmal, eineinhalb Monate später, konnte nicht reden. Vor 2 Wochen war in Toronto auf die Eis. Und Daryl Sutter, die Superstars, alle geweint. Konnte nicht reden. Ein unglaublicher Superspieler. War einer von den Ersten von Schweden. Ist gekommen mit Inge Hammerström in diesem Jahr. In 73, 74.
Den sie eigentlich gescoutet hatten. Und dann kam der Chef-Scout zurück und hat gesagt, da gibt es noch einen.
Es gibt noch keinen. Ja, die Ingeström ist mit ihm von der gleichen Mannschaft gekommen. So uns waren alle Kanadier. Und was er gemacht hat, Eislaufer ist super, aber er hat Schuss blockiert. Er ist am Boden gegangen. Sie konnte das nicht glauben. Und natürlich, Philadelphia Flyers haben die Stanley Cup gewonnen. 74, 75. Und wie? Massenschlägerei jeden dritten Spiel. Und das ist nicht lustig, weil ich habe es überlebt. Das war Fights jedes Spiel und sie sind alle nach ihm gegangen. Er hat einen Fight gehabt mit Schulz und Katz, aber er hat seinen Weg gemacht für 16 Jahre in Toronto, was absolut unglaublich ist. Und Knocker, Schulz, Bobby Clark von Philadelphia, gesagt, er war ein von der, nicht nur ein Superspieler, aber tough, Schuss blockieren, hat alles von uns genommen und er ist leider gestorben. So, du siehst, wie schnell es gehen kann. Und das ALS, der Lou Gehrig's Disease, ein super Baseballspieler war. Da hat es angefangen. Und du siehst, wie wichtig Gesundheit ist. Und wir müssen jeden Tag wirklich Leben schätzen und gut leben.
Und was er getan hat, war in Nordamerika aufzeigen, dass die Europäer eben nicht nur Eishockey-Nasenburger sind, sondern tatsächlich auch was können. Und hat dann auch eine Welle ausgelöst an Spielern, die nach Nordamerika gegangen sind, um tatsächlich mit den mutmaßlich Besten der Besten auch die Klingen zu kreuzen, zu einer Zeit circa, wo es für dich in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist.
Erstens, ich habe diese Frage nicht verstanden, aber ich gehe zurück zu den anderen.
Okay, das passiert nicht nur dir heute. Hey, nein, das ist alles gut.
Was ist morgen im Training? What the fuck is los? In 76, ein Jahr später ist Nedimansky gekommen. Ein Jahr später. And he went to the Toronto Toros and knocked Detroit. So er ist vor Salming mit Hammerström, dann Nedimansky ein Jahr später und dann aufpassen. Und in 76, ich habe ein Spiel in Toronto gespielt für die Rangers gegen Salming. So, schöne Erlebnis.
Wenn meine Fragen tatsächlich so schwer verständlich sind, dann werde ich sie jetzt versuchen, kürzer zu halten, präziser zu formulieren oder dir tatsächlich schneller einen Hund zu organisieren. Also es ist tatsächlich gerade...
zurück, mein erster Podcast. Na, Martin sagt, hey, Hotzi, willst du einen Podcast machen? Oder irgendwo, ich sagte, was ist ein Podcast? Ich sagte, ja, ich sagte, du redest mit mir. Ich sagte, so der zweite oder dritte, wir sind in Klangfurt. Ich sagte, wir müssen das noch das Spiel machen, noch die Live-Sendung. Ich sagte, ja, wo machen wir das? Im Auto. Holy Christ, es ist eiskalt. Ja, sie wurscht. Wir haben 2 Bier im Auto und wir sitzen da und machen einen Podcast. Ich sag, was denkst du? Ich sag, Martin, wenn die Polizei kommt, die schmeißen mich in Gefängnis. Fuck, sakes.
Wir haben an relativ vielen außergewöhnlichen Orten aufgezeichnet. Ein Auto war das eine. Wir haben einmal um 5 Uhr in der Früh nach einem Finale der Stanley Cup Playoffs vor dem Hotel in Wien, wo schon die erste Tagschicht quasi am Weg ist, in so einem Rocking Chair, was ist das, auf in so einer Hollywood-Schaukel, sind wir gesessen.
Du fragst mich, was ein Rocking Chair ist in Deutsch. Guten Morgen.
Sitzt in so einer Hollywood-Schaukel drinnen, beide mit einem Bier in der Hand, beide mit einem Mikro, dran und dann wird über Eishockey gesprochen, während gerade die Sonne schön aufgeht, die Leute uns irgendwie anschauen, also mal völlig verblödet werden, zu Recht. Und war aber trotzdem eine der besseren Unterhaltungen.
Oh, war super. Wir haben ein Video gemacht, 6 in der Früh mit einem großen Bier für Frühstück, right? Nach unserer Arbeit. So, wir haben ein Video gemacht und ich schickte es zu meiner Schwester und mein Vater schaut es an. I said, Dad, 6 in the morning, what do you think? He says, genau wie du warst, wenn du jung warst. I said, okay, still going, Dad. Und lebt noch, was unglaublich.
Schön, dass sich manche Dinge tatsächlich nie ändern. Worauf ich aber vorher hinaus wollte, dass Salming von Europa nach Nordamerika gegangen ist, in etwa zu einer Zeit, wo du den umgekehrten Weg angetreten hast. Wann war dir klar, deine Eishockey-Zukunft wird eher nicht in Nordamerika, sondern in Europa passieren?
Das ist eine schwere Frage, weil ich denke immer noch, habe ich die richtige Entscheidung gemacht, eigentlich schon, weil ich habe meine Kinder hier in Europa eine lange Karriere gehabt. Ich habe noch 4 Jahre mit New York noch ein 2-Jahr Vertrag bekommen. So ein 2-Way-Contract, 60.000 in New York, 20.000 in der Minor League. So,
viel Geld zur damaligen Zeit.
Oh, nicht schlecht. Weißt du, mein Vater hat, ich glaube, 7.000 verdient. Und ich habe 25.000 verdient. Und ich alles gespendet. Und ich habe von meinem Vater Geld bekommen im Sommer. Ich sagte, Dad, you got any money? Ich sagte, wo ist dein 25.000? Das ist weg. Whatever. So, ich habe 2 Jahre Vertrag bekommen. Und ich sagte, ich habe in Deutschland, in Mannheim, durch Derek Holmes Hockey Canada einen Vertrag bekommen. $30,000 in Mannheim. Und dann der letzte Saison, Daryl Meigs war ein Verteidiger, ich war ein Stürmer und ich bin irgendwie getauscht und in Innsbruck gelandet. Und natürlich war ein super Jahr. Auf einmal haben wir 10.000 Zuschauer, like it was unglaublich. So habe ich die richtige Entscheidung gemacht. Noch ein Jahr Vertrag, dann bin ich zurückgegangen, soll ich heimgehen, soll ich nicht gehen. Was ist mein Traum wirklich? Und ich habe einen guten Vertrag gehabt in mein 2. Jahr. Und dann habe ich im Sommer Winnipeg Jets getroffen. John Ferguson und Sutherland war der GM. Und John Ferguson war ein tough guy für Montreal, aber war der Coach in New York. Wir haben uns getroffen in der Hunter's Horn, das ist ein Bar in Montreal. So ich habe getroffen mit GM und the coach in the Hunter's Horn Bar. This is a Cougar Bar, but we'll leave that part. Ich komme ein, ich habe geredet, Greg, willst du nach Winnipeg kommen? And I go, kannst du a one-way contract machen? Say, dass ich become a fixed guy hier oben? Nah, 2-way contract. Well, ich habe eins gehabt in New York, das weiß ich. And Ferguson, I said, Greg, du bist nicht sehr groß, du bist in the fighting ages. Vielleicht ist es besser, dass du bleibst in Europa und machst eine lange Karriere. I said, okay.
And the rest,
is history.
Frag dich aus.
Oh. Mein Leben war schön, für 2,5 Jahre. Du hast mich angerufen in Canada für 2,5 Jahre. Hey, Holzi, was machst du? Well, I'm going golfing im Winter. Willst du in den Fernseher kommen? Warum? And here I am, I'm still here.
Auch das Recruiting, würde ich mal so sagen, war klassisch Greg Holst, weil es natürlich eine Kandidatinnen- und Kandidatenliste gab, um ein Eishockey-Expertenteam auch bei Puls 24 zusammenstellen, wo ich zumindest einen kleinen Input leisten durfte. Und natürlich ist man auf der Suche nach Menschen, die einem das Eishockeyspiel erklären, denen man gerne zuhört, die man logischerweise auch kennt. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Eishockey-Fans in Österreich, denen der Name Greg Holst nichts sagt. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt, mit ihm in Eisstadion unterwegs zu sein. Und wenn du versuchst, von A nach B zu kommen, dann dauert das für einen Weg von 100 Metern alleine in der Eishalle 20 Sekunden, wenn man schnell ist.
Das hat mir viel gekostet.
Wenn man mit Greg Holst diese 100 Meter versucht zu absolvieren, dann kann man auch noch eine Stunde noch nicht durch sein. Also es ist sehr spannend. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass einem auch diese Wertschätzung entgegengebracht wird, dass es für Leute ein Erlebnis ist, sich mit ihm unterhalten zu dürfen. Deswegen ist es auch für mich ein Privileg, so viele Stunden Eishockey-Erleuchtung, muss man schon fast sagen, zu erfahren. Und mach ihn über seine, wusste ich nicht, damals Ex-Freundin ausfindig. Schreib ihr, hast du die Nummer von Greg Holst? Und sie so, ja, wir sind nicht mehr zusammen, aber hier ist die Nummer, was schon mal ziemlich cool war. Der hätte auch sagen können, interessiert mich nicht, wer ist Greg Holst?
So, und das war sie nicht mehr zum Schluss.
Okay. Und irgendwie schaffen wir es dann per Videocall dann auch Kontakt aufzunehmen. Und dann wird eben unter breiter Tour, es gibt ein Auswahlverfahren, Casting, gemeinsam Drittel kommentieren und dergleichen. Und das über ein paar tausend Kilometer Distanz schon mal so aufzusetzen, dass einem damals mit 60er erklärt wird, du, das ist Zoom und so loggst du dich dort ein und so aktivierst du dein Mikrofon, während das Ganze aufgezeichnet wird. Du warst ja gerade in deinem Condor in deiner Hütte, also Greg Holtz ist, glaube ich, dreimal aufgestanden, zur Nachbarshütte gerannt, um dann dort irgendeinen jungen Burschen zu holen, der ihm dann geholfen hat. Das hat dann beim ersten Mal nicht funktioniert. Greg Holtz wieder aufgestanden, Duracell Häschen, wieder den Menschen geholt, der dann wieder geholfen hat, wieder nicht funktioniert. Und als wir beide schon vor uns hingeflucht haben, beim dritten Mal, dann third time's a charm, konnten wir das dann machen. Und es hat sich relativ rasch abgezeichnet, dass das sehr, sehr gut klappen könnte. Eine Entscheidung, wo ich nach wie vor sehr froh bin, dass du der auch gefolgt bist. Und es sind dann eben auch spannende Episoden, weil es an so vielen Stellen auch nicht hätte klappen können, dass es das Comeback auch auf Österreichs Mattscheibe gegeben hat. Er hält sich verbal bisher auch sehr gut im Zaum. Also auch da ist es die Altersmilde eingekehrt, möchte man meinen. Aber dieses Expertendasein, das nächste Kapitel, dass du auch deiner langen, erfolgreichen und facettenreichen Karriere zugeführt hast oder beigefügt hast. Wie ist es, Leuten das Eishockeyspiel erklären zu dürfen, die nicht deine Spieler sind?
Well, wenn du in Kanada geboren bist, es ist nicht ob, es ist nur, wenn bekomme ich mein erster Eishockey. I mean, es ist Eishockey jeden Tag. Wenn ich 41 war, noch mein Laufmann, ich überziedel nach Kanada, habe mein Haus gekauft, alles, ich habe Eisflecke gemacht für mein Haus, eh? So auf der Seite, mit kleinen Bande, und ich war 41, 42. Und die Nachbarn haben mich, ich war selber, außer während der Tag, allein spielen, schießen Tore, mit 42. Und die Leute haben mich, mein Nachbar, fuck the guy, with the guy is a little nuts. Nein, das stimmt, es ist einfach, ich bin jetzt viel am Eis mit den Kindern in Villach. Und ich schieße Tore unter der Stange, das ist so ein Gefühl immer noch. Es ist einfach so. Aber du siehst, ein Partner, ich war Partner, es stimmt, dass Partner ein Superspieler war, Robert und Tinga. Und mein Sohn Taylor war, ich glaube damals 10, ich war Coach in Villach, und Partner war schmutzig, gut, talentiert, hat alles gehabt. Blaues Haar bist du, so ein blaues Bart. I go, fuck, Pints, what the hell is this shit? I said, hey, come here, I'm a Sitzenkopter, you can tell me if this is true. I said, Marcus, ich habe früher eine Sturmband angehabt in Aufformen, aber wenn du eine Sturmband hast oder so ein Haar und so ein Bart, musst du eine von den besten Spielern sein. Sonst du das ganze Dreck weg. Er hat gesagt, okay. Und er war eine von den besten Spielern. Und mein Sohn, er war schmutzig, dirty, alles. Er gehasst, geliebt. Taylor, wer ist dein Lieblingsspieler in der Liga? Ich sagte, Marcus Pintner. Ich go, holy fuck. Mein Sohn. I said, Taylor, what the hell is that? Oh, fuck, was dirty, fighting, my super. So, I said, okay, viel Glück in dein Leben. See you later, buddy. Und du siehst auch Humor. Und Phil, du weißt, ob es Nationalteam war oder bei uns in Villach. Es ist streng, es ist hard, aber du brauchst Humor. Im Eishockey, im Leben. Wir haben auch Spaß am TV. Das ist die Leidenschaft. Wir haben Chemie, genau wie eine Mannschaft braucht. Aber Humor ist ein großer Teil vom Coaching, vom Spielen und vom dein Job und mein Job.
Und vielleicht kann jetzt die eine oder andere Person hier, die auch den Weg...
Was war die Frage noch einmal?
Vergiss das. Vielleicht kann es jetzt die eine oder andere Person hier in der Linzer GA Eis Arena und dann auch, wenn Unibet Hockey Clock hochoffiziell im Podcast wieder scheint, nachvollziehen, warum man sich mit dieser Person so gerne bei Eishockey unterhält. Und ich darf mich nicht beschweren, denn über Eishockey beruflich reden zu dürfen, ist eines der tollsten Dinge, die man machen kann. Ich habe sehr, sehr viele falsche, aber vor allem viele richtige Entscheidungen getroffen. Ich habe eine tolle Frau, tolle Familie, alles super. Und trotzdem sage ich immer wieder bewusst, ich möchte einmal in meinem Leben etwas so lieben wie Greg Holtz den Eishockeysport.
Du kennst meine ganze Freundin nicht. Oh, hey. Holy shit. Leben war ziemlich gut.
Holy. Ich wollte jetzt gerade mit Pathos aufladen und überhöht enden mit, warum ist Eishockey so geil. Aber du kannst mir natürlich auch von deinen Ex-Freundinnen erzählen.
Ich sage dir ganz genau, hey, du bist in Kanada geboren. Du gehst am Eis, du schießt Tore, du arbeitest, du schwitzt, du trinkst ein paar Bier, hast du eine schöne Frau. That's life.
Sollte sich jemand heute noch nicht in Greg Holst und oder den Eishockeysport verliebt haben, warum ist Eishockey so cool?
Well, wenn du am Eis stehst, ich bin mein ganzes Leben, 10, 15, ganzen Tag am Eis im Winter. Wenn Eis war eiskalt, du spielst Ballhockey, Football, Baseball im Sommer und Eishockey 16 im Monat. Jeden Tag bist du am Eis. Es ist einfach dieses Gefühl. Jetzt laufst du mit dieser eisen Schiene. Ist ja komisch aus. Du laufst an einem schwarzen Stocknack. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Es ist einfach das Gefühl. Die Geschwindigkeit und Tore schießen, das alles. Ich arbeite mit vielen Kindern in Europa, also in Österreich. Und Tore schießen ist nicht so, so wichtig. Aber wenn Kanada, wenn du bist geboren, du willst Tore schießen. Und wenn das ist, wie wurscht, wie alt du bist, wenn du ein Tore schießt, das ist ein unglaubliches Gefühl.
Ich habe schon gemerkt, ich durchaus ein Schlusswort forcieren wollen, weil die richtig guten Sachen, die muss er sich dann nämlich für Folge 200 noch aufheben. Er kann da nicht das komplette Pulver verschießen. Deswegen danke euch allen hier, dass ihr...
Ich habe eine Frage.
Ja?
Wo ist mein Salz?
Das ist offenbar weggekommen. Genau.
Oh, Phil,
einmal nachsalzen,
thanks,
Coach.
Thanks.
Danke dir fürs Mitdabeisein, für diese ganzen Experimente, teilweise auch Schwachsinnigkeiten mitmachen. Es ist mir immer wieder ein Vergnügen, mit dir bei Eishockey plaudern zu dürfen.
Boys, viel Glück an alle. Knockworks, Phil, vielen Dank, dass ihr in Linz war. Und ich wünsche euch viel Spaß, Humor und Erfolg.
Das war's also mit Folge 100 von Unibet Hockey O'Clock. Danke allen, die in der Linz Arena waren. Danke den Steinbach Black Wings Linz für eine unfassbar tolle Organisation. Danke an Kaiserbier, auch wenn's mit Salz jetzt nicht unbedingt veredelt wird, würde ich ferndiagnostisch meinen. Danke an Unibet. Schön, dass es diesen Podcast gibt, aber viel schöner, dass sich offenbar 27.000 Menschen dazu entschlossen haben, ein Abo dieses Podcasts abzuschließen. Das ehrt und stimmt einen auch durchaus demütig. Für mich persönlich ist es ein Privileg, mit diesen tollen Eishockey-Menschen reden zu dürfen, stellvertretend für die vielen, vielen tollen Gäste. Heute Robert Lukas, Philipp Lukas, Markus Peintner, Greg Holst. Danke fürs Mitdabeisein. Ich glaube, es kann einen Abschlussapplaus für diese Herrschaften geben.
Okay. Thank you.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.